Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt genau 53 Spieler im Roster haben. Dazu kommen in den nächsten Tagen noch Practice Squad Player und dann stehen wir vor der Saison. Nächste Woche ist die Woche vor dem ersten Spieltag, da werden wir dann, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Gäste wieder zu Gast haben, jede Woche und endlich geht diese reguläre Saison wieder los, nach vielen hin und her. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, macht das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo. Mal wieder immer noch leicht verschnupft.
Ja, Mensch. Ja, Mensch. Aber das ist bei dem Wetter keine Überraschung.
So würde ich das sagen. Ja, als ob das wirklich was mit Erkältung zu tun hätte.
Ja, mei. Ja, auf jeden Fall bist du immer noch verschnupft. Das ist die Hauptsache. Gut, worum geht's in dieser Folge? Wir werden die Dolphins-relevanten News abkaspern. Aus der NFL selbst gibt's natürlich ganz Cut-Geschichten, aber da gibt's jetzt kein riesiges Thema, würde ich sagen. Dementsprechend ist dort das Kapitel sehr, sehr klein. Wir gehen in unsere Season Prediction und werden noch ein paar Bold Prediction Hot Takes, wie ihr es auch immer hören wollt oder nennen wollt, raushauen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und wenn ihr diese Woche nicht genug Dolphins Content habt, dann gibt es noch eine AFC East Preview, Tobi, wenn ich das richtig weiß.
Ja, richtig. Wir haben am Dienstagabend mit den vier beteiligten Franchises oder mit Vertretern der vier beteiligten Franchises einen lustigen Podcast aufgenommen. Mit YouTube-Video übrigens.
Also man kann dich live und in Farbe sehen?
Ja, das kann man sicherlich sehen.
Hast du dein Graf-Zahl-Cape angehabt?
Was habe ich angehabt?
Ob du dein Graf-Zahl-Cape angehabt hast.
Nee, das hängt noch im Schrank. Ich habe mich extra vor die Miami Dolphins Germany Frankfurt Fahne gesetzt und
aber,
ansonsten.
Aber da denk ich mal, dass man dich in Frankfurt zumindest in deinem Graf-Zahl-Cape sieht.
Bitte, bitte.
Dafür müsste ich mir dann extra noch eins kaufen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, das tue ich meinem Sohn nicht an. Der ist ja auch mit dabei.
Vielleicht schicken wir dir ja eins und bringst dir nach Frankfurt mit, Tobi.
Ja, das erwarte ich sogar. Also, dass da irgend so ein Mist kommt, das erwarte ich.
Oh, das wäre hervorragend. Gut. Haben wir das auch geklärt. dann gab es noch, ich weiß es nicht, ob es immer noch läuft, aber ich war ja bei RTL NFL Radio zu Gast mit Kutsche. 7 Minuten hatten wir. Es war tatsächlich auf 7 Minuten runtergekürzt, wo ich ein bisschen über die Dolphins sprechen durfte. Es lief zumindest danach noch in der Dauerschleife bis zum nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Previews jetzt immer wieder nochmal eingespielt werden. Ich hatte von Kutsche nur die Aussage, dass es halt bis zum Folgetag gespielt wird und danach nicht mehr. Hat mich selber ein bisschen überrascht. Und dann dachte ich so, okay, ja, es ist Radio. Irgendwie auch logisch, dass es dann nicht so oft wieder irgendwie, aber ich dachte mir, vielleicht bauen die das ja irgendwie noch auf, dass man das rehören kann, also dass man sich das danach irgendwie anhören kann. In Zeichen des Podcasts irgendwie so, war ich so, okay, das wird schon kein Problem dann sein. Ich habe es nicht gefunden bisher. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie angedacht ist. Ja, wenn ich da was höre, werde ich es auf jeden Fall kommunizieren. Sonst müsst ihr einfach mal RTL NFL Radio googeln und zwischendurch reinhören. Es läuft Musik, dann kommen immer wieder pro Stunde noch halt die Folge vom Vortag. Und ich weiß nicht, ob die halt die Folgen aus den anderen Tagen mit einspielen danach. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Kutsch hat das super, super gut gemacht. Auch gestern war es wieder sehr, sehr schön mit Tiziana. Und heute können wir es leider nicht hören, weil wir selber aufnehmen. Aber ich finde, RTL hat er mit dem Radio auf jeden Fall einen Schritt gemacht, um die Fans irgendwo noch weiter abzuholen. Und ich denke, dass mit Kutsche wenn der das moderiert, und Tiziana hat auch einen super, super guten Job gemacht, also egal, wer das da moderiert, das kann auf jeden Fall, ich hoffe, dass es dann demnächst auch live funktioniert, das schauen wir dann mal, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo alle mit ins Boot geholt werden und eine coole Geschichte, Props raus an RTL an der Stelle und Props eher noch an die Leute, die dort aktiv Posten übernehmen und diese Posten einfach auch sehr, sehr, sehr gut ausfüllen. Das wollte ich nur dazu noch gesagt haben, dass es dort neben den anderen Geschichten, die ihr so kennt, jetzt mit dem RTL NFL Radio eine weitere Ebene gibt, wo man sich Informationen holen kann. Neben den Podcasts, die es sowieso überall gibt, also die ihr wahrscheinlich sowieso alle hört. Von daher das als Info. Gut, dann haben wir das, den Werbeblock so ein bisschen abgekaspert. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir in die Dolphins-relevanten News.
Gut. Können wir gerne tun.
Gut, ich wollte gerade sagen, ich höre nichts, das heißt Zustimmung.
Was wir noch erwähnen müssen, natürlich für die, die es nicht hören konnten und die, die es vielleicht auch nicht mehr hören, unser Anker hat natürlich einen riesen Job gemacht und war so von den vier Eingeladenen aus subjektiver Sichtweise der am besten vorbereitetste und der, bei dem der Medienprofi Kutsche am wenigsten Nachfragen hatte und am wenigsten nachfragen musste. Eine sehr gute Leistung,
Herr Rico. Danke, Tobi. Aber ich frage, also ich, wenn ich diesen Podcast hören würde, würde ich die Subjektivität dort vielleicht anzweifeln. Aber ich nehme die Blumen gerne an.
Ja. Ich glaube, du meinst, du würdest die Objektivität anzweifeln. Aber
meine ich.
Lass mal was dahingestellt.
Wow.
Sein. Niemanden korrigieren.
Wow.
Ja, da kommt der Lehrer wieder raus.
Ja, ist okay, aber er hat ja recht. Ich habe, boah, puh. Ja, läuft auf jeden Fall. Oh mein Gott.
Und zack ist er raus.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn ich, boah, holy moly. Das ist mir auch lange nicht mehr passiert. Aber was den Dolphins auch lange nicht passiert ist, dass sie 2 Trades an einem Tag gemacht haben. Und zwar haben sie etwas geschafft, wo ich bin immer noch erstaunt, wie das funktioniert hat. Und zwar haben sie Dan Feeney, den Guard, den die Dolphins in der Free Agency geholt haben, der bei den Jets gespielt hat, für einen 6-Runden-Pick 2024 zu den Chicago Bears getradet. Und mein erster Gedanke war, wir haben ja eine O-Line, die bekannt dafür ist, nicht die Beste zu sein, um das mal so zu framen. Aber wir schaffen es, einen Backup aus dieser Line für einen 6-Runden-Pick zu traden. Weiß ich nicht. Micho, war das für dich auch überraschend?
Ehrlich gesagt, da ziehe ich vor Greer so ein bisschen den Hut. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass Feeney den Roster schafft. Aber dafür noch einen 6-Runden-Pick rauszuholen, wow, okay. Ist halt ein weiterer Dart-Pfeil. Wir schaffen uns mit Draft-Picks so ein bisschen die Möglichkeit, das Fenster vielleicht noch minimal weiter offen zu halten oder minimal weiter zu öffnen. Von daher, alles soweit gut.
Danke, danke. Tobi, was sagst du zum Trade?
Dan Feeney sollte ja eigentlich auch unser Backup-Center sein und sollte unser Backup-Guard sein. Hat wohl nicht so gut ausgesehen. Also wir hätten ihn wahrscheinlich eh nicht in die 53 übernommen. Und dann von Chicago, die eigentlich nur einen Backup-Center haben wollten, dann noch einen 6-Runden-Pick rauszuschlagen. Also super Leistung von Greer. Außerdem, so vom finanziellen Standpunkt her, wir sparen ja auch noch ein bisschen was ein, was das eingeht. Also wir haben ihn ja mit einem relativ guten Vertrag ausgestattet, den guten Dan Feeney, und da sind wir echt verdammt gut bei weggekommen.
Okay, also an der Front ist auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen was eingespart. Und den zweiten Trade, den es gab, der mich dann schon natürlich logischerweise ein bisschen traurig gestimmt hat, wir haben nur Igbinoghene getradet, und zwar für Kelvin Joseph, auch ein Cornerback von den Cowboys, ein 2021er Second-Round-Pick. Ja, die Zeit von Noah Benogany ist vorbei, nachdem er sich so ein bisschen gesteigert hatte. Aber im Prinzip hat es nicht gereicht. Die Cowboys haben bei den Dolphins angerufen nach Mike McDaniel. Und ja, dann hat man das Angebot wahrgenommen. Tobi, sparen wir dadurch Geld?
Wir sparen dadurch tatsächlich 800.000 Euro schaffen wir an Capspace, die Calvin Joseph weniger kostet als Noah Igbinoghany. Und es tut mir auch für den Podcast in der Seele weh, dass wir Micho jetzt nicht mehr mit dem Namen quälen können. Schon alleine das ist traurig.
Ja, das ist tragisch. Micho, qualitativ, wie siehst du diesen Trade?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich in Noah Igbinoghany auch gerne mal getäuscht hatte. Ich hatte damals nach dem Draft gesagt, ich hätte ihn nicht geholt, war aber der Meinung, dass er derjenige ist, der am ehesten noch direkt eine Starting-Rolle bekommen wird als Slot-Corner oder so. Selbst das hat er nicht geschafft. Er war, und ich glaube, da gibt es tatsächlich nur wenig deutsche Worte für, enttäuschend oder underwhelming, wie er performt hat. Auch ich bin einfach tatsächlich froh, dass das Kapitel zu Ende ist, denn eine realistische Chance hat er bei uns nicht gehabt. Ich wünsche ihm natürlich irgendwo schon alles Gute, glaube aber nicht, dass es für die NFL reichen wird.
Und ja gut, ja.
Also ich sehe es nicht als Schwächung. Ich sehe zum Beispiel einen Kader Kahu deutlich besser als Noah Igbinoghany. Und ein Kader Kahu kostet, glaube ich, minimal weniger.
Ja, aber das ist ja gar keine Diskussion, die du führen müsstest, sondern die Diskussion ist ja, ist Calvin Joseph besser als Noah Igbinoghany?
Und wenn nicht, cutten wir ihn halt. Sorry. Ich bin über die Zahlen nicht ganz genau darüber informiert. Ich glaube zwar, dass er besser ist, aber selbst letztendlich, wenn nicht, ist er Minimum das gleiche Niveau. Und Tobi, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, im Vergleich zu Igbinoghany sparen wir einiges, oder?
Ja, also wie gesagt, durch den Trade haben wir uns 800.000 Dollar zusätzliches Capspace geschaffen.
Hat ja noch Vertrag bei uns dann.
Das guck ich tatsächlich jetzt gerade parallel nach, aber er hat auch nur noch ein Jahr. Also 2024 hat er noch Vertrag und tatsächlich laut Spotrac hätte er auch 2023 kein Dead Cap, das heißt, ja, ne? Wir gucken uns das Ganze mal an und dann können wir ihn dann, wenn andere Cornerback-Optionen besser sind, dann auch relativ gefahrlos entlassen.
Ja, vermutlich können wir das. Was aber dann noch zu Calvin Joseph zu sagen ist, nur um euch da nochmal ein bisschen abzuholen, Calvin Joseph hat 167 Snaps gespielt in den letzten zwei Jahren bei den Dallas Cowboys. Also war halt auch dort nur Rotational Player, obwohl er in der zweiten Runde gedraftet wurde. Man darf vermutlich nicht zu viel erwarten, aber wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wie genau er sich einfügen wird in das System von Vic Fangio. Und der wird ja auch irgendwas damit zu tun haben.
Da kann man vielleicht noch einen Tweet zitieren, den Omar Kelly heute gemacht hat, vor Mittwochabend, dass Vic Fangio gerne einen Nickel-Corner gehabt hätte, einen anderen, dass Calvin Joseph vor allen Dingen interessant für die Dolphins war, weil er auch Special Teams spielen kann oder auch gespielt hat und das gar nicht schlecht.
Okay, ja, aber ja, da muss man mal sehen, als was er dort Special Teamer gespielt hat, Micho.
Was ich so relativ faszinierend fand, da kommen wir immer wieder auf unsere Vergangenheit, holt uns ein. Es muss wohl eindeutig ein Pick gewesen sein, bei dem sich zumindest das, was man hört, ne? Wo Brian Flores sich durchgesetzt hat. Es war ein eindeutiger Flores-Pick. Und dann habe ich aber auch immer wieder gehört, von wegen, die Leute sollen aufhören, ständig auf Blind Frost rumzuhacken, er wäre jetzt weg. kann ich grundsätzlich so bestätigen. Brian Flores hat auch aufgehört, auf Rums umzuhacken, und dann sollten wir es einfach sein lassen. Also die Schuld, einfach Brian Flores zu geben, ist auch zu einfach. Chris Greer hätte sich dann ja auch da durchsetzen können. Aber so verschwinden immer mehr von den Leuten, die wir tatsächlich noch aus der Vergangenheit haben. Und die Vergangenheit war nicht unbedingt glorreich. Deswegen spreche ich das an und bin da eigentlich froh drüber.
Okay, ja, also, ja, ich hätte es jetzt nicht, ich habe es gelesen, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, weil es ist auch eh immer so ein bisschen, ja, mal so, man holt es sich halt raus, wenn es gerade in seinen eigenen Diktus passt, aber...
Ja, wie war das? Ja, schön, Javon Holland war aber auch ein Flores-Pick und Chris Greer wollte unbedingt Austin Jackson picken. So, kommt also letztendlich, kann man jedem für irgendwas...
Ja, und wissen tun wir es eh nicht, so... Dementsprechend ist es halt immer so ein bisschen, ja, okay, kann man halt drüber reden, muss man aber nicht. So, also, weil wir wissen es nicht, keiner weiß es. Und selbst die, die es rausposaunen, sind sich auch nicht zu 100% sicher, weil sie es nicht von den Leuten direkt gehört haben. Von daher, aber ja, man könnte es erwähnen. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal Stück für Stück das Ganze abfrühstücken. Tobi, da du ja der Mann der Zahlen bist, Zach Sieler hat einen neuen Vertrag bei den Miami Dolphins unterschrieben. Führ uns doch mal durch die Zahlen durch.
Zach Sieler hat einen an seinen aktuellen Vertrag anschließenden Dreijahresvertrag für 30,75 Millionen Dollar unterschrieben. Wenn man sich jetzt die großen Verträge der Defensive Interior Linemen vorruft, natürlich ein eher in Anführungszeichen kleiner Vertrag, aber jeder weiß, gerade die Dolphins-Fans wissen, dass Zach Sieler eher so ein Unsung Hero ist, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber gerade für die Mannschaft und auch für die Defense auf dem Platz eine sehr wichtige Rolle hat. Deswegen aus meiner Sicht auf jeden Fall jeder einzelne Dollar verdient. Er bekommt 8 Millionen Dollar Signing-Bonus, insgesamt 17,725 Millionen Dollar garantiert. Im ersten Jahr in 2024 liegt der Capit bei 10,6 Millionen, sinkt dann 2025 auf 9,8 Millionen und steigt dann 2026 wieder auf etwas über 10 Millionen Dollar an. Er hat darüber hinaus noch einige kleinere andere Boni im Vertrag. Das heißt, pro Spiel, die er im Roster steht, kriegt er ein bisschen was. Wenn er gewisse Workout-Pläne erreicht, kriegt er pro Jahr nochmal einen 25.000 Dollar Bonus, sodass sich das Ganze dann irgendwie so verteilt und zusammensetzt und nach der kommenden Saison 2024, da ist Zach Sieler dann 29, wenn es dann nicht klappen sollte, kommen wir 2025 relativ günstig, in Anführungszeichen, aus dem Vertrag wieder raus, aber ansonsten gibt es aus meiner Sicht dazu den Vertragsdetails nichts Negatives zu sagen, wie gesagt, also absolut verdient und er ist ja seit mehreren Jahren, seitdem wir ihn tatsächlich 2019 vom Waiver Wire geholt haben, eine der großen Stützen in der Defense, unter welchem Head Coach und Defensive Coordinator auch immer das gewesen ist. Und das wird sich wahrscheinlich auch unter Vic Fangio nicht ändern.
Ja, da soll ich mir erstmal von ausgehen, dass es so wird. Und ich bin froh, dass wir zumindest einen der beiden Stützen in der Mitte festmachen konnten. Und zu Christian Wilkins, wenn ich da jetzt überleiten darf, der spielt wieder. Also er ist ein Hold-In, wie es ja heißt, weil Hold-Out geht nicht mehr aufgrund des neuen Vertrages zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Das ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Er wollte nie weg. Also er hat halt nie nach einem Trade gefragt. Es gab mehrere Teams, die bei den Dolphins angefragt haben, um für Christian Wilkins zu traden. Dolphins haben das abgelehnt, aber man konnte sich auch nicht auf einen Vertrag einigen. Man ist in dauerhaften Gesprächen. Chris Greer hält zum jetzigen Zeitpunkt gerade eine Pressekonferenz. Aus dieser Pressekonferenz geht aber auch wohl hervor, dass man weiter in Diskussion ist. Die Vertragsverlängerung jetzt aber eher auf Ende der Saison geschoben hat, wenn es denn eine gibt. Micho, sollten wir Christian Wilkins verlängern? Ich denke, das ist eine rhetorische Frage. Oder wird es am Ende der Saison vielleicht eher zu einem Take-and-Trade kommen?
Also, ich bin der Meinung, man sollte Christian Wilkins auf jeden Fall verlängern. Wir haben, das haben wir jetzt schon öfters angesprochen, wir haben ein Zwei-Jahres-Fenster. Nach den zwei Jahren wird man sehen, geht es mit Tua weiter, geht es ohne Tua weiter. Wenn es mit Tua weitergeht, muss man einen soften Rebuild machen, geht es ohne Tua weiter, wird es einen relativ harten Rebuild geben, weil tatsächlich auch so Leute wie Tyreek Hill oder sowas dann allmählich gehen müssen. Und wir müssen dann gucken, dass wir ein neues Team aufbauen. Und dazu gibt es halt in meinen Augen vor allen Dingen zwei Cornerstones, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das wäre Christian Wilkins, um die man die Defense aufbauen sollte dann. Das heißt, er ist einer der Cornerstones, die man hält und die man nicht wegtradet. Und dann haben wir Jalen Waddle. Und das wären die beiden Cornerstones, wo man, die man hält. Die beiden quasi erstmal Franchise-Player, bis man sich irgendwie so weit positioniert hat, dass man weiß, wie viele Jahre man braucht, um ein neues Team aufzubauen, um einen neuen Quarterback zu holen. Und dann kann man immer noch überlegen, okay, jetzt geben wir sie ab, weil die Leistung hat nachgelassen und wir brauchen noch mal irgendwie was anderes oder sowas. Aber erstmal sollte man versuchen, um diese beiden Spieler ein Team herum aufzubauen. Und deswegen geht es mir nicht um Tag and Trade, sondern man sollte alles daran setzen, Christian Wilkins zu halten. Und dann sollte man vielleicht lieber mal einen Running Back cutten oder so.
Ja, schauen wir mal, ob das passieren wird oder was genau dort passieren wird. Aber dementsprechend können wir erstmal froh sein, dass nichts weiteres ist mit Christian Wilkins. Also er wird spielen, er will auch den Erfolg und er will bei den Dolphins bleiben. Und er ist eben, er hat keinen Trade gefordert. Also ich denke, das zeigt schon, gerade wenn man hört, was für Spieler gerade jetzt nicht spielen, beziehungsweise nicht zum Training kommen und einen Trade fordern oder einen deutlich besseren Vertrag fordern. Das ist schon mal allein von der menschlichen Seite her eine deutlich, deutlich größere Geschichte als das, was man sonst bei manchen NFL-Spielern so erfährt. Und dementsprechend, es wäre schade, wenn es nicht passiert. Aber ja, man kann es nicht ändern. Damit haben wir das Thema auch abgehakt. Dann gab es ein dominantes Thema, was gestern bis 22 Uhr deutscher Zeit, wo die Deadline für die Roster-Cuts da war, weil besagter Spieler Jonathan Taylor auf der PUP-Liste gewesen ist und auch immer noch ist. Das heißt, er verpasst automatisch die ersten vier Spiele der Saison. Er hätte vorher runtergenommen werden müssen und dementsprechend hätte er vorher getradet werden müssen. So, die Dolphins hatten Interesse und die Dolphins waren nicht nur das einzelne Team, was, oder nicht das einzige Team, was dort Interesse hatte. Es ist jetzt auch raus, dass die Packers ein bisschen getalkt haben mit den Colts und es macht den Anschein, dass die Colts ein bisschen weird drauf sind, um das mal so zu sagen. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, oh mein Gott, die haben keine Ahnung. Aber sie wollen Jonathan Taylor nicht bezahlen. Sie wollen ihn nicht so bezahlen, wie er es will. Ist okay, ist ja fair. Wir kennen alle den Running Back-Markt. Und dementsprechend kann man sagen, fair, da kommt es momentan zu vielen Knatschereien. Wenn ich sage, ich will nicht so viel für einen Running Back ausgeben, dann ist es fragwürdig, was ich denn dafür fordere. Weil die Colts haben, also deswegen glaube ich, dass die Colts vielleicht das nie machen wollten. Ich werde aus den Colts nicht schlau. Die haben gefragt nach Jalen Waddle und mehr. Also Jalen Waddle plus Third Round, Second Round Pick oder noch ein Spieler. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall das, was sie gefragt haben, was sie dann mindestens von den Dolphins haben könnten. So, dann kann man sich ja mal die Top 10 Verträge der Wide Receiver anschauen. Tobi, vielleicht kannst du uns da gleich noch was zu sagen. Ich habe nämlich nur einen Punkt, den ich vorher sagen möchte. Und zwar ist jetzt auch raus, was die Colts wohl geboten haben. Die Dolphins haben wohl einen Second Round und einen Seventh Round Pick geboten. Die Colts haben AJ Dillon und einen Third Round Pick geboten für Jonathan Taylor. Finde ich sogar, ist auch okay. Die Colts wollten haben AJ Dillon, Christian Watson und einen First-Round-Pick. Jetzt frage ich mich, wenn die Colts fragen für Preise oder fragen Sachen an, wo ich mir denke, wenn du einen Spieler bezahlen willst, dann musst du dem Spieler auch mindestens 25 bis 30 Millionen im Jahr geben, wenn du das im quasi in einem Trade zurückhaben willst von einem Team, was dann Jonathan Taylor bekommt. Also ganz, ganz wild für mich ist diese Geschichte. Und klar kann man jetzt sagen, oh, keiner wurde über den Tisch gezogen. Aber wollten die Colts wirklich traden? Weil das ist Absurdistan. Also das kannst du keinem erzählen, dass du ernsthaft in Betracht ziehst, das als ein faires Angebot oder ein Angebot zu sehen, wo du sagst, ja, okay, ja, das ist absurd. Und da fallen mir noch ganz andere Worte ein, bevor ich mich jetzt hier in Rage rede. Tobi, wenn wir alleine Jalen Waddle jetzt so Vertragsvolumen, wo würdest du Jalen Waddle denn aktuell so vertragsmäßig einsortieren, wenn ich das mal so fragen darf?
Naja, also du musst ihn schon, ich denke so Top 15 Wide Receiver in der Liga wirst du ihn bezahlen müssen. Davon gehe ich mal aus. Dass das so das Volumen ist, wo man mit ihm redet. Jetzt mit steigendem Cap Space so in den nächsten Jahren und mit der Tatsache, dass Jalen Waddle vielleicht nicht schlechter wird und bei den Colts wahrscheinlich Nummer 1 Receiver wäre, wirst du ihn auch so bezahlen müssen. Also da wirst du ungefähr bei roundabout im Jahr 14, 15 Millionen landen. Also zum Beispiel solche Leute wie Marquise Brown oder DK Metcalf, diese Regionen, die kriegen so zwischen 13 und 14 Millionen im Jahr. Mike Williams von den Chargers, so in der Range, wenn wir jetzt das 2023er Wide Receiver Gehalt oder den Cap der Wide Receiver anlegen, dann wirst du da so landen, ungefähr. Und das ist natürlich wesentlich mehr, als du einem Jonathan Taylor zahlen müsstest, wahrscheinlich.
Aber also ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt Jalen Waddle nehme und mir dann so Spieler wie Amari Cooper, Keenan Allen, Mike Williams, Chris Godwin anschaue, DJ Moore, wahrscheinlich müsstest du Waddle doch mehr bezahlen, oder? Und das sind jetzt alle Spieler, die ich aufgezählt habe, die 20 Millionen im Jahr kriegen.
Ja, also das, wie gesagt, das ist die untere Range. Ich bin da immer etwas konservativer, wenn du guckst, klar, eine Amari Cooper, würde ich sagen, ist Jalen Waddle noch nicht. Ein Mike Adams ist er noch nicht, den Cooper Kupp ist er noch nicht. So den Status hat er einfach noch nicht, aber also unter 15 Millionen wird schwer. Und es wird ja nicht nur einen Interessenten dann geben. Also wenn man die Möglichkeit hätte, dass ein Jalen Waddle auf den Markt käme, dann wären da sicherlich auch noch andere Teams mit in der Verlosung drin, die wesentlich mehr dem Spieler und wesentlich mehr der Franchise bieten würden, wahrscheinlich.
Okay. Ja, also ich war, wie gesagt, ich war so ein bisschen überrascht, so aus diesem 15 Millionen, weil DK Metcalf hat ja auch 24 Millionen, sehe ich gerade, pro Jahr. Also ich glaube, dass der Vertrag deutlich teurer werden würde, gerade mit steigendem Capspace. Aber Micho, findest du das auch so wild, was die Colts da gemacht haben, oder finde nur ich das wild?
Die Colts wollten Jonathan Taylor ja nicht wirklich loswerden. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Die wollen ihn halt nicht bezahlen. oder sie wollen ihm nicht das bezahlen, was er will. So. Und sie haben einen Move gemacht, den kann man als ziemlich arschig bezeichnen, ihn nämlich auf die Pappliste zu setzen. Denn Jonathan Taylor sagt ja, er wäre nicht verletzt. Das haben sie ja gemacht, irgendwo schon, um Trade zu machen. Und diese Trade, diese Trade-Wohnung zeigt ja, nee, Leute, wir geben den nicht ab. Die hoffen einfach darauf, dass Jonathan Taylor zumindest in der nächsten Saison dann nochmal für sie spielt. Vielleicht auch so oder so ordentlich. Und einfach Vernunft annimmt, weil er sieht so nach dem Motto, das Geld, was er will, kriegt er nicht. Sie werden dann vielleicht so sagen, so Junge, du hast gut gespielt, wir packen nochmal ein bisschen was drauf. Hier, jetzt spielst du aber bei uns. Aber Jonathan Taylor wird wahrscheinlich nirgendwo das kriegen, was er wollte. Und so haben sie ganz einfach dafür gesorgt, dass sie ihn trotzdem behalten können. Sie haben diese Saison noch mit ihm was vor, anscheinend. Und von daher, man kann darüber streiten, ob der Move menschlich ist, aber ich glaube, dass die Menschlichkeit in so einem Business da wenig verloren, gerade was so Vertragsgeschäfte ansieht. Und sie haben es eigentlich recht clever gemacht. Und ich sag mal so, ich kann mich da an einen anderen Spieler erinnern, der von seiner Franchise damals nicht getradet werden wollte, beziehungsweise die wollten ihn nicht abgeben. Der Spieler selbst wollte aber auch nicht weg, muss man dazu sagen. Und dann kam plötzlich jemand mit einem Angebot von First-Roundern um die Ecke. Aber Bill O'Brien ist halt nicht mehr GM. Und deswegen ist wohl niemand auf dieses Angebot eingestiegen. Weil wenn die Packers jetzt gesagt hätten, ja, okay, wir bieten das, klar, wäre das ein guter Move dann letztendlich gewesen. Versuchen wir manchmal nicht.
Ja, also, ich sag mal, aber du kannst ja jetzt einen Offensive Tackle, der Top 5 Offensive Tackle ist, meiner Meinung nach, Tanzel kannst ja nicht mit einem Top 10 Running Back vergleichen. Allein vom Positional Value. Und Laremy Tunsil hat zweimal inzwischen den Floor der Top und der Elite Offensive Tackle, den Marktpreis, hat er zweimal jetzt erhöht mit seinen Verträgen. Also das ist ja schon mal ein outstanding Beispiel.
Ja, ist natürlich gut, es gibt andere Beispiele, ne? Guck dir den Herschel Walker Trade an. Hatten wir ja schon.
Ja, aber ich weiß ja, also ich weiß, was du meinst, aber die Dolphins hätten Tunsil aber wahrscheinlich bezahlt. All da sehe ich halt noch recht. So ein bisschen.
Ich sag zu Recht, für einen Tunsil würde ich über die Schmerzgrenze hinausgehen im Moment.
Ja, glaube ich, würden viele, einfach aufgrund der Tatsache der Offensive Line, wo wir wahrscheinlich heute auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Gut, also wie gesagt, die Jim Irsay war wild unterwegs mit seinem, was er so gefordert hat. Ich glaube, ich gehe nächste Woche auch mal zu meinem, nächste Woche ist er noch im Urlaub, aber danach zu meinem Chef und sag, ich würde ganz gerne 1 Million jetzt verdienen. Mal gucken, was passiert. Aber ja, wenn ihr nichts mehr zu den Trade-Gerüchten rund um Jonathan Taylor habt, würde ich den Kader einmal benennen, wie er aktuell aussieht. Sei denn, Tobi, hast du noch etwas, was du zu der Taylor-Geschichte sagen möchtest?
Vielleicht nur mal so gesagt, die Dolphins hatten eine klare Schmerzgrenze. Sie haben sich mit den Colts unterhalten, aber sie haben nichts Verrücktes gemacht, sondern sind da ruhig und sachlich geblieben. Finde ich jetzt okay. Zu der Einschätzung unseres Running Back Rooms kommen wir ja sicherlich gleich noch.
Ja, da gehe ich erstmal von aus, dass wir da gleich noch zukommen. Weil die Dolphins haben ihren ihren Roster jetzt feststehen. Erstmal, natürlich können jetzt noch einige Sachen passieren, wobei jetzt die erste Waiver-Runde ist vorbei. Die Dolphins haben niemanden geclaimed. Wir kommen aber noch zu Spielern, die von den Dolphins abgegangen sind und geclaimed wurden. Die Dolphins haben keinen geclaimed, dementsprechend ist das jetzt erstmal so feststehend, aber die IR-Geschichten werden noch dazukommen. Die müssten wir dann vermutlich nächste Woche noch nachtragen.
Können wir auch jetzt schon tun. Übrigens, weil es ist mehr oder weniger klar, wer davon betroffen ist und was da passiert.
Ja, aber du weißt nicht, welche Spieler wir holen.
Welche Spieler wir holen, weiß man nicht, aber wer von uns auf die diversen Listen gepackt wird, das kann man sagen.
Ja gut, das ist korrekt. Das können wir dann auch noch machen. Ja. wie gesagt, ich war jetzt erstmal nur von den Spielern, die dann noch neu reinkommen, weil die können wir natürlich logischerweise jetzt nicht benennen, weil wir aktuell ja aufnehmen und nicht mit Chris Gere telefonieren können. Das wäre unhöflich euch gegenüber, jetzt einfach mit unserem General Manager zu telefonieren. Dementsprechend gehe ich jetzt hier einfach mal easy peasy durch. Und zwar die Wide Receiver, die wir haben, sind, oh Wunder, Tyreek Hill, Cedric Wilson Jr., Braxton Berrios, Jalen Waddle, River Crawcraft und Eric Esukanma. In der Offensive Line haben wir Terron Armstead, Kendall Lamb, Liam Eckenberg, Isaiah Wynn, Keon Smith, Connor Williams, Robert Hunt, Robert Jones, Lester Cotton und Austin Jackson. Auf Tight End haben wir Durham Smythe und Eric Sorbert. Auf der Running Back Position.
Moment. Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Durham Smythe und Eric Sorbert.
Ich habe andere Informationen, wenn ich ehrlich bin.
Wir sollten vielleicht über die Spieler, die auf der IA-Liste gelandet sind oder auf den diversen Listen gelandet sind, dann jetzt sprechen.
Ich lese einfach nur aus dem Death Chart der Miami Dolphins vor.
Ja. Also, ich weiß, ist Eric Sorbert eben nicht dabei.
Eric Sorbert ist, soweit ich das weiß,
Season-Ending IA.
Ja, ist der auf der Season-Ending, also zumindest auf der IA-Liste gelandet.
Ich meine auch Season Ending, weil er halt vorher darauf war. Und stattdessen haben wir den undrafted Rookie.
Julian Hill.
Ja. Julian Hill, genau.
Ah, hier im Roster steht es auch drin tatsächlich. Das ist mein Fehler gewesen. Ich dachte, die Dolphins haben ihre Daten aktuell. Es sei mir verziehen. Dann machen wir trotzdem mal weiter, würde ich sagen. Und zwar gehen wir auf die Running Backs und die Fullbacks ein. Also Alec Ingold ist dabei. Dazu kommen die Running Backs Raheem Mostert, Jeff Wilson Jr., Seven Ahmed, Chris Brooks und Devon A-Chain. Auf Quarterback haben wir Tua, Mike White und Skylar Thompson. Ja, das ist der Offensive Roster. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sprechen erstmal über die Offense, bevor wir dann auf die Defense zu sprechen kommen. Tobi, du hast ja quasi im Vorgespräch schon angedeutet, dass du richtig zornig bist. So lasse deinen Zorn niederprasseln. Was stört dich? Wie siehst du die Cuts? Was möchtest du sagen?
Ich finde, das ist ein bisschen unausgewogen und ein bisschen unausgegoren, weil mit zwei Tight Ends in die Saison zu gehen, Durham Smythe ist klar, und dann mit einem undrafted Rookie Julian Hill, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, klar haben wir gesehen, was Chris Brooks in der Preseason geleistet und was er gespielt hat, und dass er nach PFF der beste Running Back nach PFF Grades war und so weiter und so weiter, habe ich alles gesehen. Ist auch alles gut und schön, aber ob wir jetzt mit 5 Wide Receivern und einem Fullback in die Saison gehen müssen, weiß ich nicht. Also ich wäre auch mit vier Running Backs und einem Fullback und 3 Tight Ends zufrieden. Da finde ich, ist auch bei der sehr reduzierten Rolle, die die Tight Ends in unserem System zukünftig einnehmen sollen, sind 2 Tight Ends doch ziemlich wenig, weil quasi wir einen 2-Tight-End-Set mit nur 2 Tight Ends in der Regel gar nicht spielen können, sobald sich einer irgendwas tut. Und weiß ich nicht. Fände ich schwierig, finde ich schwierig und würde ich schwierig finden, wenn das so bleibt.
Micho, wie siehst du den Roster und was würdest du Tobi antworten auf seine Situation?
Ja, es gibt mehrere Sachen, die ich dazu sagen muss. Erstmal zur Tight End Situation. Tatsächlich war Julian Hill für mich auch eine Überraschung. Ich glaube, dass er dementsprechend was geleistet hat, sonst wäre er nicht dabei. Ich kann nicht genau sagen, was. Ich finde, dass Durham Smythe gerne unterschätzt wird. Durham Smythe ist halt ein Tight End. Durham Smythe ist kein Big Slot, Durham Smythe ist kein O-Liner. Er kann für einen Tight End, er kann gut blocken und er ist auch durchaus als Pass-Catcher eine Gefahr. Er ist jetzt nicht der Go-To-Guy in der Red Zone oder sowas, aber auch da kann man ihn einsetzen. So, das heißt, wir haben durchaus auf Tight End Waffen. Und ihr seht das richtig, wir werden nicht so viel in 2-Tight-End-Sets spielen. Tight Ends haben nicht die prominente Rolle. Und ich sage jetzt mal im Vergleich zu einem Mike Gesicki oder sowas, kann man dann halt eben auch so einen Spieler nicht brauchen. Ich glaube, dass es noch Roster Moves geben wird, dass wir wahrscheinlich mit einem Tight End mehr oder sowas noch dazukommen werden. Aber wenn man ganz ehrlich guckt, muss man dann sagen, dass die anderen Tight Ends, die wir dann zu dem Zeitpunkt noch zur Auswahl hatten, halt einfach wahrscheinlich nicht mehr das NFL, nicht oder nicht mehr das NFL-Kaliber waren. Weswegen man dann gesagt hat, okay, wir gehen lieber auf Running Backs, wir werden dann mehr 21-Personal spielen. Und eins darf man nicht vergessen, weil Tobi spielt wahrscheinlich auch auf das Blocken an mit der O-Line, auch Running Backs können dementsprechend blocken. Ja? Und der Brooks hat auch nicht nur durch sein Laufen überzeugt, sondern auch durch seine Blocking-Skills. Und das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt ein Backfield, wo wir quasi jede Situation bespielen können, wenn man noch Alec Ingold mit dazu nimmt. Brooks ist auch so eine Art Power-Runner. Wenn ich das versuche, mit A-Chain oder mit Mostert oder wie auch immer zu kombinieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein Backfield, das mir viele, viele Möglichkeiten gibt. Sowohl in Pass-Protection als auch im Run-Game. Als auch im Blocking im Kurzpassspiel. Da sind die alle zu fähig. Und wenn ich einen Spieler aus dem Running Back Room wählen müsste, wo ich sagen würde, okay, den tauschen wir jetzt gegen einen vernünftigen Tight End aus, wäre es noch am ehesten Salvon Ahmed, der aber nicht so schlecht gespielt hat. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, da regiert das Leistungsprinzip. Ich kann verstehen, dass das alles so ein bisschen komisch wirkt, vor allen Dingen mit nur 2 Tight Ends. Das liegt aber daran, dass viele irgendwie mittlerweile auf diese Big Slot Tight Ends stehen. Und die immer noch sehen, denn de facto muss man mal ganz ehrlich sagen, wie viele Tight Ends hatten wir denn in der letzten Saison? Wir hatten einen mehr, glaube ich. Wir hatten 4 Tight Ends offiziell. Mike Gesicki ist kein Tight End gewesen. Also hatten wir tatsächlich nur 3 Tight Ends, auch nur einen Tight End mehr. Und das kann immer noch kommen. Ich sehe da jetzt nicht das große Problem.
Ja, wobei, ja, also ich sehe bei Smythe halt eher einen Blocker als einen Tight End, und das ist halt, wenn man Average kann man halt sagen, aber darüber hinaus ist halt einfach nichts. Es war letzte Saison auch, gerade was Receiving angeht, da hat er nicht mal mehr die Hälfte von den Targets gesehen, die er das Jahr davor gesehen hat. Dementsprechend schwierig. Und da stimme ich dir zu, Micho. Wir werden, glaube ich, ganz viel 20-21 Personal sehen, also 2 Running Backs und kein oder ein Tight End. Gerade in 21 Personal spricht dann ja auch einfach dafür, dass wir 2 Wide Receiver auf dem Feld haben mit Hill und Waddle. Das ist ja das, was letzte Saison so, wir haben einfach auch so funktioniert hat. Und das werden wir weiter melken. So, die Dolphins Offense, wir haben keinen Tight End. Es ist kein Tight End available für uns, den wir uns leisten könnten. Und dementsprechend löst Mike McDaniel oder versucht Mike McDaniel es anders zu lösen. Und da habe ich auch nachher noch was zu, wenn wir zu Predictions kommen. Und das ist für mich tatsächlich mit den Running Backs, das geht sich Hand in Hand mit den Tight Ends und den Running Backs. Was, ich habe es bei Atelier auch gesagt, was mir so nicht in den Kopf geht, ist, was wir nicht sehen, was aber unser Front Office in der O-Line sieht. Weil unsere O-Line war letztes Jahr nicht gut, gerade wenn Terron Armstead nicht dabei war. Und er wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder einige Spiele fehlen. Es ist jetzt er will zwar fit sein zu Woche 1, aber das ist fraglich. Und ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Ich verstehe es nicht, wieso wir uns da nicht weiter verstärken mit einem Trade oder sonst was. Und ich verstehe nicht, wie Chris Greer auch sagen kann, ja, wir haben jetzt was Besseres gesehen, beziehungsweise wir haben Improvement gesehen und alles wird besser. Also dieses Gottvertrauen in diese O-Line hätte ich gerne, man milkt Tour da, weil wir haben viel über Tour diskutiert, aber was man Tour natürlich sagen kann, dass er sehr, sehr schnell den Ball rausbringt und dementsprechend aber in dieser Zeit auch Tiefe generieren kann, wenn er im Rhythmus wirft. Das ist ja das, was Tour kann. Im Rhythmus sein, Off-Rhythm ist ja halt nicht gut bisher. Das, denke ich, kann man so festhalten. Und das ist das, was die Dolphins merken. Dass der Ball schnell rausgeht. Die Dolphins haben eine Offense, die im Rhythmus funktioniert. Sobald dieser Rhythmus gestört wird, und das ist ja zum Beispiel, was letztes Jahr par excellence die Chargers gegen uns gemacht haben, dann haben wir ein Problem. Das haben wir da gesehen. Und da müssen wir dann halt wirklich, also, ich bin gespannt. Also, die O-Line ist für mich immerhin noch das größte Thema und das größte Fragezeichen bei uns überhaupt. Und insgesamt greift aber das Roster-Building insgesamt Hand in Hand. Also, da bin ich jetzt bei der Offense relativ entspannt, weil ich habe nicht viel anderes erwartet. Es hat mich super gefreut, dass Chris Brooks dabei ist. Miles Gaskin ist nicht dabei. Da zumindest an der Stelle schon mal der Spoiler, dass der bei den Vikings untergekommen ist. Und ja, also das für mich, diese Offense, sie ist gut. Sie kann sehr, sehr gut sein. Es müssen halt alle gesund bleiben. Das ist, denke ich, das Motto der Dolphins-Saison. Wenn jeder gesund bleibt von den Cornerstones, dann können die Dolphins eine richtig, richtig geile Saison haben. Wenn diese Cornerstones sich weiter verletzen, wie Jalen Ramsey, dann haben wir eine verdammt taffe Saison vor uns und dann könnte der Rebuild schneller kommen, als uns lieb ist. Dann schließt sich nämlich dieses Zwei-Jahres-Fenster wahrscheinlich vor den 2 Jahren, denke ich zumindest. Aber insgesamt war das für mich zumindest jetzt nichts mega Überraschendes. Und damit würde ich die Offense auch soweit abschließen. Es sei denn, ihr habt noch was zur Offense, was ihr unbedingt loswerden möchtet.
Unbedingt, ja. Weil mein großer Kritikpunkt an der Offense oder an der, gerade auch an der O-Line oder dem Vorgehen der O-Line ist, wenn das alles so bleibt, dann haben wir ja in der Offensive Line mit Connor Williams einen nicht gelernten oder einen nicht ursprünglichen Center auf der Center-Position. Dadurch, dass wir jetzt Herrn Uluave und Herrn Feeney nicht mehr im 53er-Roster haben, haben wir auch keinen gelernten Center-Backup mehr. Und Mike McDaniel hat wohl heute gesagt, ja, Lester Cotton, von dem ich noch gar nicht so viel gesehen habe, der mir gar nicht aufgefallen ist, könnte das. Und unser Center Backup ist Liam Ickenberg. Und da muss ich mich dann allen Ernstes fragen, kann das gut gehen? Sollte man da nicht vielleicht an der zumindest als Backup oder ins Practice Squad einen vernünftigen Center einbauen, denn die Schwierigkeiten gerade bei den Snaps haben wir bei Connor Williams im letzten Jahr gesehen, haben wir in der Preseason gegen die Jaguars gesehen und natürlich kann man darauf hoffen, dass das in der Saison nicht funktioniert oder dass Tua sein Ballhandling so weit perfektioniert hat, dass ihm das alles nichts ausmacht, aber halte ich für riskant, so da in die Saison zu gehen. Und schwierig.
Micho.
Ja, O-Line wissen wir alle. Ich wollte eigentlich in die gleiche Kerbe schlagen. Ich wollte einen Namen ins Spiel bringen, der aber leider schon wieder vom Markt ist. Und das sind so Geschichten, die ich halt nicht verstehe. Vielleicht wartet man auf den passenden Spieler, auf die passende Chance oder was auch immer. Aber manchmal muss man auch einfach mal dann auch was ausprobieren. Und Kansas City zum Beispiel hat einen meiner Meinung nach gar nicht so schlechten Spieler oder einen Spieler mit einem entsprechenden Ceiling letztens noch gecuttet mit Austin Reiter. Die haben den jetzt wieder zurückgeholt. Warum fühlen die Dolphins da nicht nach? Warum gehen sie da nicht hin? Weil das ist der Schwachpunkt. Ich glaube, wenn die O-Line funktioniert, läuft auch die Offense-Maschinerie. Die O-Line ist der neuralgische Punkt. Und da gebe ich Tobi vollkommen recht, da sind wir riskant besetzt. Egal, welchen Sprung Austin Jackson doch noch macht, egal, wie gut unser neuer O-Line-Coach ist, egal, wie fit Terron Armstead bleibt, selbst wenn das alles funktioniert, wird unsere O-Line immer noch nicht wirklich gut sein. Und ich verstehe es nicht. Ich bin auch da genau wie Tobi und wie du, Rico. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum man es nicht zumindest versucht. Wenn man es versucht, dann kann man immer hinterher sagen, okay, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber es noch nicht mal zu versuchen, ist halt fahrlässig.
Ja, aber also jetzt mit Austin Reiter zu argumentieren, halte ich aber für schwierig.
Boah, ich hätte ihn lieber gehabt als so manch anderes, glaube ich.
Der hat letztes Jahr keinen Snap gespielt und davor bei uns war ja auch keine Offenbarung.
Ich hätte ihn jetzt auf jeden Fall zurück. Ich glaube, dass er tatsächlich besser wäre als das, was wir zum Teil da haben. Ernsthaft.
Naja, also wir können froh sein, dass Kendall Lamb, dass das in der Preseason einigermaßen vernünftig aussah, dass Isaiah Wynn auch auf Left Guard funktioniert einigermaßen. Es ist schon ein bisschen Improvement da, aber wie Rico schon sagt, das Ganze ist halt klar auf Kante genäht und sobald der Erste sich verletzt und dann nicht mehr fit ist, müssen wir halt auf Ickenberg vertrauen, von dem ich nicht mehr ausgehe, dass er da noch große Sprünge machen wird. Ist mir halt alles etwas zu riskant.
Ja, schauen wir einfach mal. Ich meine, gut, wir können jetzt noch 3 Stunden über die Online sprechen. Es wird sich nichts mehr ändern. Gut, dementsprechend würde ich jetzt zur Defense kommen. Und hier haben die Dolphins, Kieran Crossen ist verletzt, hat sich eine Season-Ending-Injury zugezogen, ist dementsprechend schon auf IR, steht zwar noch in einem Depth-Chart, aber das hatte ich jetzt vorher schon noch mitbekommen. Auf jeden Fall gehen die Miami Dolphins mit folgenden Spielern in die Saison. In der Interior Defensive Line sind es Christian Wilkins, Raquan Davis, Zach Zieler und Brandon Peely. Ich hatte ihn erwähnt in der defensiven Preview. Freut mich unheimlich und war auch so einer der Spieler, wo man schon so einen Bass rumgehört hat und hat sich durchgesetzt am Ende. Cooler Move. Ich bin gespannt, wie viele Snaps er am Ende sehen wird. Aber machen wir weiter, bevor ich hier schon ins Detail gehe. Emmanuel Ogbah, Jalen Phillips, Jerome Baker, Channing Tindall, David Long Jr., Duke Riley, Bradley Chubb, Andrew van Ginkel. Das sind die Edge/Linebacker. Wobei ich Emmanuel Ogbah wahrscheinlich eher Defensive End und in der Interior die Saison erwarte und der Rest schon als Linebacker zu sehen ist. Auf Cornerback haben die Dolphins Xavier Howard, Nick Needham, Jalen Ramsey, Kader Kahu und Cam Smith. Das ist soweit. Kieran Crossen hatte ich ja gerade schon gesagt. Der ist leider verletzt, hat eine Season-Ending-Injury. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich bitter. Aber dafür ist Eli Apple im Kader, wenn ich das richtig sehe. Auf Safety haben wir Javon Holland, Elijah Campbell, Verone McKinley, Brandon Jones und DeShawn Elliott. So, Micho, ich habe gerade Tobi das Wort gegeben, jetzt darfst du als erstes etwas zur Defense sagen.
Es sind keine großen Überraschungen drin. Man kann über Brandon Peely natürlich darüber diskutieren, aber es ist so im Groben und Ganzen das, was wir uns auch vorgestellt haben. Ich finde, das ist ein Kader, der passt. Ich habe schon mal gesagt, dass ich glaube, dass wir da in der zweiten Reihe, gerade was den Pass Rush angeht, ein bisschen dünn besetzt sind, dass das auch schnell in die Hose gehen kann. Aber alles im allem, man kann halt nicht auf allen Positionen super besetzt sein. Jalen Ramsey war Pech und insgesamt glaube ich, dass das immer noch ein Kader ist, der eine Top 10 Defense stellen kann, ohne Probleme. Also nicht ohne Probleme. Ich glaube, dass das realistisch ist, so rum, dass wir einen Top 10 Defense Kader haben. Das sehe ich auch in dem Kader. Natürlich gibt es einzelne Schwachstellen, natürlich ist das Verletzungsrisiko immer da, aber ja, das passt meinen Augen. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen, groß.
Okay, Tobi, hast du bei der Defense auch solche Bauchschmerzen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da erwarte ich noch die ein oder andere Veränderung, wen du jetzt nicht erwähnt hast. Aber das konntest du auch nicht wissen, weil das erst seit kurzem bekannt ist. Einmal über Calvin Joseph haben wir eben schon gesprochen. Der fehlte jetzt in der Aufzählung. Und, ach Gott, wie heißt er? Perry Nickerson ist auch im 53er Roster der Miami Dolphins gelandet. Das hat damit zu tun, dass auf jeden Fall Jalen Ramsey aufgrund seiner Verletzung erstmal nach der Zusammenstellung des 53er Rosters auf die IR-Liste wandert oder gewandert ist, damit man ihn per Designation, wenn er wieder fit ist, wieder zurückholen kann. Vor dem Roster-Cut, gestern 22 Uhr, wäre es Season-Ending gewesen. Nachdem gestern rum war, ist er jetzt auf der IR-Liste gelandet und man hat dafür quasi als Ersatz Perry Nickerson in das 53er Roster einfügen können.
Wann dürfte man ihn denn frühestens reaktivieren? Das war nämlich eine Frage, die wir gestellt haben.
Kleinen Moment, ich muss gucken, ob ich es jetzt auf der NFL-Page kurz finde. Ich meine, es müssten mindestens 6 Wochen sein, die er ausfallen muss auf dieser IR-Liste. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf der POP-Liste, da wo jetzt Nick Needham draufsteht, physically unable to perform, da hatten wir bei Jonathan Taylor eben, das sind vier Spiele und ich glaube bei der IR-Liste sind es mindestens 6, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich lese es gerade jetzt parallel nochmal durch. Ich finde jetzt aber nichts. Es sind at least 4 Games prior to returning to the active roster. Also da sind es auch 4 Spiele, aber man kann ja bei Jalen Ramsey davon ausgehen, dass es wesentlich mehr als 4 Spiele werden.
Ja, das werden wir dann noch genauer sehen. Ich würde jetzt tatsächlich bei der Defense auch nicht viel hinzufügen. Ich denke, es ist ein solides, sehr, sehr gutes Roster sogar. Auch auf jeder Position sind Spieler, die einen Unterschied machen können. Und dementsprechend freue ich mich, die Defense in einem neuen Gewand zu sehen. Gerade wenn ich mir überlege, dass wir ein bisschen weiter weg von Man zur Zone Coverage gehen. Dass gerade Xavier Howard da ein bisschen mehr Freiraum bekommt. Ich habe die Stats jetzt leider nicht, aber da gab es letztens welche draußen, dass Xavier Howard in Zone Coverage deutlich, deutlich besser war als in Man Coverage. Finde ich gut. Und dass er jetzt auch wieder die Freiheit hat und allgemein diese Defense mehr Freiheiten hat, wir weniger auszurechnen sind. Und das sollte der Defense auf jeden Fall helfen. Micho, da eine Frage noch an dich. Die Defense muss ja jetzt, gerade die Line, muss ja jetzt Druck erzeugen. Ohne eben diesen Druck über Blitze und so weiter und so fort. Macht dir das Sorgen?
Also erstmal zum Verständnis, weniger Blitze. Es gibt, glaube ich, Blitze gehören zu einem Standard-Scheme dazu. Ja? Das ist schon mal Punkt 1.
Gut.
Also wir waren sehr, sehr blitzheavy. Das muss man sagen, wir werden nicht mehr so viel blitzen. Und der Druck soll vornehmlich generiert werden, ohne dass wir blitzen müssen oder so. So, das schon mal vorab. Nicht, dass Leute direkt beim ersten Blitz sagen, wir blitzen ja doch wieder. Also das wird durchaus noch passieren. Den Druck kann man über Scheme auch auf andere Arten erzeugen und da braucht man aber eine Weile, um so einen Scheme, wie es Vic Fangio anderswo eingesetzt hat, tatsächlich auch auf die Schnelle umzusetzen. Das geht nicht so auf die Schnelle. Und das geht, meine ich, auch nicht innerhalb einer Preseason. Das wird eine ganze Weile brauchen, bis das sitzt. Und da wird es auf individuelle Qualität ankommen. Und die sehe ich mit Bradley Chubb, Jalen Phillips, aber auch mit den Backups dahinter als hoch genug, dass wir den Druck tatsächlich erzeugen können. Das sollte dann den Cornerbacks dementsprechend die Gelegenheit geben, gerade da wir hinten ja tief stehen, dementsprechend zu covern lang genug, dass wir nicht in irgendwelche Big Plays laufen. Also da habe ich tatsächlich weniger Sorge.
Okay. Danke dafür. Ja. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das so wird. Aber damit haben wir die Cuts zumindest besprochen. Wenn ihr dazu, wenn ihr da was zu sagen habt, oh, wow, lasst es einfach wissen. Schreibt uns überall da, wo ihr uns so findet. Oder, ja. Oder schickt Rauchwolken. Ich habe jetzt oder gesagt, ich muss noch irgendwas sagen. Dementsprechend fand ich Rauchzeichen, finde ich fair, finde ich cool. Also haut einfach raus die Sachen. Kommen wir dann zum zweiten Teil dieser Folge. Und zwar die Predictions.
Denk, also, denk dran, dass wieder jemand mitschreibt. Ne? Nicht, dass wir am Ende der Saison stehen, oh, was hatten wir nochmal?
Ich hab's. Du, ich bin wieder dazu hingegangen, dass ich die Folgen wieder nicht einfach so aufbereite, hier mal mit Papier oder so, sondern alles in OneNote klatsche. Irgendwie ist das cleverer, weil ich habe jetzt wieder alles auf einen Blick, kann Tweets einfügen und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, warum ich davon mal weggegangen bin. Dementsprechend, ich habe es hier für mich. Ja, ich kann eure Sachen auch aufschreiben, gar kein Problem. Aber ich komme ja aus der Nummer eh nicht mehr raus. Ich habe es ja im RTL-Radio schon gesagt. Ich habe ja schon gesagt, da einfach nochmal zur Erinnerung oder für euch da draußen, die es vielleicht auch nicht hören konnten. Ich habe gesagt, dass die Bills die Division gewinnen mit 12 und 5. Die Dolphins kommen dahinter ins Ziel mit 11 und 6. Dann die Jets mit 10 und 7 und die Patriots mit 8 und 9. Der Grund für diesen Rekord, der ist am Ende der Saison. Der letzte Spieltag hat dann nochmal so einen Kniff, weil die Bills spielen bei uns und die Jets spielen gegen die Patriots. Dementsprechend, das war so ein Decider für quasi diesen Rekord am Ende. Der letzte Spieler hat da noch so ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir gehen wieder Spieltag für Spieltag durch. So haben wir es ja die letzten Jahre auch immer gemacht. Und dann gehen wir einfach durch, was, und am Ende rechnen wir zusammen. Ich habe jetzt schon gespoilert, was mein Rekord ist, aber mein Rekord war schon bekannt. Dementsprechend durfte ich das schon spoilern. Gut, wollen wir dann anfangen oder habt ihr noch etwas, was ihr vorher loswerden möchtet, bevor wir...
Also von meiner Seite aus darfst du gerne anfangen.
Bei mir vorab, bitte vergleicht nicht das, was ich vielleicht in anderen Podcasts oder in anderen Formaten von den Records gesagt habe, mit dem, was ich jetzt sage. Also ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich bin mir nicht sicher, was ich gestern in dem YouTube-Video gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Okay, also alle da draußen, bitte hört das mal raus, was Tobi da gesagt hat, vergleicht es hiermit. Und wenn er nicht das Gleiche gesagt hat, dann dürft ihr gerne eure Mistgabeln herausnehmen und die mit nach Frankfurt nehmen. Approved by me, ja, vollkommen in Ordnung. Geht auf meine Kappe. So, die Dolphins spielen am ersten Spieltag auswärts bei den LA Chargers. So, wie machen wir es? Also, Micho fängt an, dann Tobi, dann ich und dann rotieren wir einfach immer durch. Okay. Gut,
Micho. Also, ich habe tatsächlich getippt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Begründung ist tatsächlich, dass die Chargers wahrscheinlich so versuchen, zu spielen wie in der letzten Saison, weil das gut geklappt hat. Und wir allerdings werden in der Preseason dank Vic Fangio, aber auch dank Mike McDaniel einige neue Tricksauflage haben, auf die sich die Chargers noch nicht einstellen konnten. Es wird ein enges Spiel werden, aber wir werden am Ende knapp die Nase vorne haben. Genaue Punkte gibt es ja nächste Woche erst wieder, ne?
Das ist richtig.
Ja. Wenn wir unsere Saisonziele erreichen wollen und wenn wir da sein wollen, wo wir angeblich sind, dann müssen wir das Spiel bei den Chargers gewinnen. Wir haben aus dem letzten Jahr noch eine leichte Rechnung offen und wir werden das Spiel auch mit ganz viel Geschwindigkeit und ganz viel Speed für uns entscheiden können.
Okay, also ich sehe nicht, dass wir das gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Ich sehe uns das auch nicht gewinnen, muss ich ehrlich gestehen. Hintergrund ist nämlich der, wir können natürlich auch von unserer Seite argumentieren, dass dies und jenes. Die Chargers haben auch einen neuen Offensive Coordinator. So, und da kann man jetzt sehen, wo wie was. Und ich merke, McDaniel wird sich auch weiterentwickelt haben. Und das ist tatsächlich auch ein kleiner Prüfstein. Ich glaube, ich weiß nicht, es ist ein Season-Opener zu Hause für die Chargers. Ich habe tatsächlich den Sieg hier bei den Chargers. Mein Schedule allgemein ist aber auch sehr, sehr witzig am Ende. Das kann ich dann noch mal sagen. Jeder, der zuhört, weiß es vielleicht, bevor ich es dann am Ende sage. Aber ich habe den Sieg bei den Chargers. Woche 2 treten die Dolphins bei den New England Patriots an. Tobi.
Bei den New England Patriots werden wir gewinnen. Ich sehe das Roster der New England Patriots auf den neuralgischen Schwächen, auf den neuralgischen Positionen uns gegenüber im Nachteil und wir werden Foxborough dieses Jahr rocken. Mal wieder.
Okay, ja, ich habe da auch einen Auswärtssieg, weil ich glaube zwar, dass die Defense gut sein wird, der Patriots, und das ist eine Top-Defense, aber ich sehe einfach nicht, was diese Offense generieren sollte, selbst wenn sie jetzt Bill O'Brien als Offensive Coordinator haben, und ich finde den nicht schlecht als Offensive Coordinator, aber das fällt mir schwer, wenn ich das sehe, was die da haben, da irgendwie zu sehen, dass die gegen unsere Defense wirklich was ausrichten sollen. Ich glaube, das wird ein ekliges Spiel. Ich glaube, dass wir gewinnen werden. Micho.
Ja, ich gehe da mit euch. Ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Einer der Hauptgründe für mich ist auch noch, dass das Spiel früh ist. Das heißt, das Wetter spielt uns in die Karten. Und ich tippe da dementsprechend auch auf einen Sieg für uns. Aber ich gebe dir recht, Rico, das wird kein spielerischer Leckerbissen von Offense-Seite her.
Dann kommen wir zu Woche 3, das erste Heimspiel, der Home-Opener der Miami Dolphins in Woche 3 gegen die Denver Broncos. Und hier habe ich einen Sieg. Ich glaube, bei den Broncos gibt es eine klare Geschichte. Wenn Sean Payton nicht mit Russell Wilson klarkommt, dann ist Russell Wilson am Ende der Saison weg. Ich weiß nicht, ob das wirklich was wird. Ich sehe uns aber in unserem eigenen Home-Opener einfach als Sieger vom Feld gehen. Micho, wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass Russell Wilson so schnell nicht in die Spur gekriegt wird. Ich glaube, dass die Broncos vor einem recht schweren Jahr stehen. Zu Hause hätte ich ihnen, in Mile High hätte ich ihnen eine Chance gegeben. Bei uns glaube ich das tatsächlich auch nicht. Da denke ich auch, dass das Wetter da tatsächlich dann auch eine große Rolle spielen kann. Und deswegen gehe ich auch da mit einem Sieg und bin dann bei 3-0 Start.
Das ist korrekt. Tobi, bist du auch bei einem 3-0?
Ich bin auch bei einem 3-0, weil ich nicht sehe, dass die Broncos offensiv die Waffen haben, die sie haben müssten, um uns im Home-Opener schlagen zu können.
Alles klar. Also hier die beiden Guys hier sind auf jeden Fall auf Perfect-Season-Kurs. Bleibt das auch in Woche 4 beim Spiel in Buffalo so, Micho?
Da habe ich tatsächlich für uns die erste Niederlage. Ich glaube, dass die Bills tatsächlich eine Hausnummer sind. Ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind. Es wird verdammt knapp werden. Und am Ende, also da sage ich jetzt mal ganz klar voraus, wahrscheinlich geht das Spiel am Ende wieder mit einem Score maximal Unterschied aus. Wir werden richtig, richtig gut mithalten. Wir werden die Chance haben. Und am Ende wird es wahrscheinlich das Glück sein, dass dann mehr auf Seiten der Bills liegt.
Tobi?
Ich habe zwar auch die Bills in dem Spiel vorne, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf Christian Wilkins und Josh Allen. Das wird auf jeden Fall wieder lustig werden.
Da gehe ich von aus, aber ich habe uns hier auch mit einer Niederlage und dementsprechend stehen bei mir die Dolphins 2-2. Danach haben wir zwei Heimspiele in Folge. In Woche 5 treffen wir auf die New York Football Giants. Tobi, Sieg oder Niederlage?
Eins der beiden Heimspiele gewinnen wir, das gegen die Giants.
Okay, das ist ja schon fast ein Spoiler. Ich sage auch, dass wir das Spiel gegen die Giants gewinnen werden. Ich bin ja nicht so high wie manch anderer hier auf deren Quarterback. Ich bin zwar ein Fan von Brian Daboll, aber ich glaube, dass Vic Fangio diese Offense in den Griff bekommt. Und damit, Micho, wie siehst du das Spiel?
Tatsächlich gehe ich auch mit einem Sieg. Ich glaube aber, dass es verdammt knapp wird, wie generell oft in der Saison. Ich glaube, dass wir haben ja sowieso, wenn man mal guckt, einen hammerharten Schedule. Und das ist definitiv kein Selbstläufer. Und ich glaube, dass wir viele Spiele tatsächlich mit einem Score ausgehen. Und das kann natürlich auch ganz schnell in eine andere Richtung kippen. Also, aber da gehe ich tatsächlich, wenn auch knapp, mit einem Sieg für uns vom Feld.
Okay, und dann sind wir schon in Woche 6. Da spielen wir zu Hause gegen die Carolina Panthers. Und da muss ich sagen, Rookie Quarterback, das sollten wir gewinnen. Die Panthers sind im Umbruch. Das sehe ich tatsächlich als deutlicheren Sieg in dem Moment an. Und ja, dementsprechend ist dort ein weiterer Sieg eingeplant. Micho, was hast du dort?
Ja, auch dich, da sehe ich einen Sieg. Also, ich glaube, das ist eines der klarsten Spiele überhaupt, wo ich uns vorne sehe. Auch tatsächlich wegen Wookie Quarterback und allem drumherum. Ja.
Tobi, du hast dann eine Niederlage.
Genau, das können die Dolphins gar nicht gewinnen. Weil es da einen Faktor, im Stadion geben wird, oh Gott, du bist den beide Mannschaften nicht beeinflussen können.
Du hast Stadionverbot, Tobi, denk dran.
Ja, ich werde mir dieses Spiel dann tatsächlich live angucken und da ich immer noch, auch nach diversen Jahren, bei Null stehe, die Dolphins haben keine Chance, das zu gewinnen. Es kann nicht sein, dass ich mal einen Dolphins-Sieg sehe. Das ist wie verhext bei mir, deswegen, das werden wir nicht. Das können die Dolphins gar nicht gewinnen.
Ältere Hörer werden es vielleicht noch wissen. Tobi, grüß die Kubanerin von uns.
Ja, ich werde gucken, ob ich sie wiederfinde, aber wird wahrscheinlich schwer bei 60.000 Leuten.
Aber, Tobi, wenn du weißt, dass die Dolphins. Warum hast du unsere Franchise so? Warum?
Es ist Fanclub-Weekend und alles um das Spiel rum ist so toll und alles ist so super und alles ist cool.
Ja, aber du kannst das Spiel auch in der Bar gucken dann.
Ja, da musst du mit denen reden, die mit mir da mitfliegen und
nee, du gehst einfach in eine Bar.
Außer Gefecht setzen.
Na gut, wenn es das ist jetzt das geringste aller Probleme. Also,
ich versuche es ja immer wieder. Ich war ja schon glücklich, dass nach dem ersten Spiel, was ich gesehen habe von den Dolphins, dass sie zu Null verloren haben, dass ich gegen die Lions damals wenigstens Punkte gesehen habe. Vielleicht kommt ja jetzt die Steigerung und sie gewinnen auch mal eins, aber wir warten es ab.
Ja, also okay, ich nehme das zur Kenntnis. Wie man die Dolphins so hassen kann. Aber gut, Woche 7 spielen wir bei den Philadelphia Eagles, Super Bowl-Teilnehmer aus dem letzten Jahr. Tobi, betreiben wir wieder Gutmachung zum Spiel Woche 6 oder verlieren wir das?
Nee, da haben wir tatsächlich eine Niederlagenserie. Also bei den Eagles, die Eagles sind einfach eine so gute und so auch tief und gut besetzte Truppe. Also sehe ich eine klare oder eine relativ deutliche Niederlage, dass uns da die Grenzen aufgezeigt werden, was uns noch fehlt.
Micho, siehst du das auch so?
Nicht ganz. Ich sehe eine Niederlage, aber eine knappe tatsächlich. Ich glaube, dass Vic Fangio viel von dem Offensivfeuerwerk der Eagles wird in den Griff kriegen können. Und dann hängt es einfach davon ab, wie gut Tua gegen diese Defense spielen kann. Ich glaube, letztendlich werden wir knapp verlieren. Aber knapp, wie gesagt. Es ist auch ein Verlust. Also selbst wenn wir mit 2 Punkten verlieren, Niederlage ist Niederlage.
So. Ja, ich hab auch eine Niederlage. Also ich finde den Schedule dieses Jahr nicht recht clean. Was so. Also es gibt so einige Spiele, wo ich sage, oh. Aber insgesamt halte ich den für ganz clean, aber am Ende wird er doch nicht so clean sein. In Woche 8, Micho, sweepen wir die Patriots?
Ich würde ja gerne sagen, ja, aber wir sweepen die Patriots so selten, dass ich tatsächlich glaube, nee, diesmal verlieren wir. Einfach so vom inneren Gefühl her, einfach weil es kein Sweep war, wir eigentlich immer splitten.
Okay, ich sage, wir gewinnen das Ding einfach, weil ich mit Tour einfach diese beiden Spiele gewinnen will gegen Belichick und Tour so ein bisschen zum Antidote von Bill machen möchte. Wäre super cool. Ich habe uns da mit einem Sieg rausgehen sehen. Tobi, siehst du die Dolphins auch als Sieger oder nicht?
Also Mike Gesicki wird alles versuchen, um das zu verhindern, aber ich sehe uns auch sweepen.
Wenn er denn fit ist.
Wenn er denn fit ist.
So. Und dann ist es soweit, das Deutschlandspiel steht vor der Tür, Woche Nummer 9. Wir spielen gegen die Kansas City Chiefs. Und ja, das Spiel findet ja in Frankfurt statt. Wer ist denn jetzt dran? Ich glaube, ich bin dran. Und ich habe hier eine Niederlage gegen den amtierenden Super Bowl Champion. Ich glaube, dass es ein enges Spiel sein wird. Wir haben das letzte Mal auch eng gegen die Chiefs verloren. Es ist auch so ein bisschen Revenge Game. wenn man Revenge sagen möchte von Tyreek Hill. Aber ich glaube, im Endeffekt, ja, wird es danach wieder viel Gelaber geben, aber ich glaube, dass die Dolphins es knapp verlieren werden. Micho?
Naja, ich argumentiere so ähnlich wie Tobi, es gibt einen Faktor im Stadion, den können die Teams nicht beeinflussen. Und wenn ich im Stadion war, und das war erst einmal der Fall, dann haben die Dolphins noch nie verloren. Also gewinnen wir das Spiel.
Also dementsprechend endet es im Draw, Tobi, oder wie ist das?
Wahrscheinlich, also in Arrowhead würden wir deutlich verlieren, aber in Frankfurt sehe ich uns tatsächlich auch mit der Unterstützung von uns gewinnen.
Okay, glaubst du, dass es mehr Dolphins-Fans ins Stadion schaffen als Chiefs-Anhänger?
Deutsche Chiefs-Fans ja, internationale weiß ich nicht. Generell würde ich es aber auch nicht ausschließen, da ich die Ticketsituation der abgegebenen Tickets von den Dolphins relativ gut kenne und die abgegebene Ticketanzahl bei den Chiefs Germany kenne. Also das spricht eine deutliche Sprache. Es werden natürlich wie immer bei den Spielen viele Fans im Stadion sein, die mit beiden Franchises eher weniger zu tun haben. Es werden die klassischen oh, Patrick Mahomes ist so geil, Hype-Fans da sein. Von daher, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Dolphins vielleicht sogar gerade im Vergleich zu den Chiefs in der Überzahl sein könnten.
Ich finde Mahomes ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich wäre in dem Fanclub mit dabei für Patrick Mahomes, muss ich gestehen. Einfach, weil es der beste, mit Abstand beste Quarterback der Liga ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann in Woche 10 haben die Dolphins die Bye Week. Liegt eigentlich ganz günstig, Mitte der Saison. Finde ich immer ganz gut. Kommt immer auch ein bisschen auf den Saisonverlauf an. Aber dann fliegen wir nach Hause. Wir können zu Hause bleiben. Spielen dort gegen die LA Raid, LV, Las Vegas Raiders. Tobi, gewinnen
gut
wir oder verlieren wir?
Gut gerettet.
Ja. Aber trotzdem, gewinnen wir oder verlieren wir?
Gegen die Raiders gewinnen wir.
Okay. Micho?
Auch da, ich glaube tatsächlich, dass wir schaffen werden und gewinnen werden.
Ich habe uns da auch mit dem Sieg, ja, ich glaube nicht, dass Jimmy G so viel auf seine Schultern laden kann, allgemein in der Saison bei den Raiders. Dementsprechend, also, weil ich halte es für ein Downgrade und man muss auch sehen, wie gesund er am Ende wirklich ist. Dementsprechend habe ich uns dort auch mit einem Sieg. In Woche 12, Micho, sind wir zu Gast bei den New York Jets. Was machen wir in New York?
Also, da Aaron Rodgers ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon die komplette Franchise angeschrien hat, weil es überhaupt nicht so klappt und die auf Kurs einer Losing Season sind, wird Rodgers die Diva spielen, wird die Bälle wegwerfen und wir werden das Spiel klar gewinnen.
Okay, also ich habe uns da mit einer Niederlage. Ich glaube, dass die Jets es irgendwie, also es wird super, super schwierig. Die Jets haben nämlich einen super schwierigen Saisonstart und da kann dann ganz, ganz viel schon im Argen liegen. Ich glaube aber, dass wir in New York gegen die Jets den Kürzeren ziehen werden. Tobi, wie siehst du das?
Wir ziehen tatsächlich in New York gegen die Jets nicht den Kürzeren, weil Aaron Rodgers zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr am Platz steht. Also ich habe irgendwie im Gefühl, gerade auch der Hype um seine Person ist so groß, ich wünsche es ihm nicht, aber Woche 3, Woche 4 sehe ich ihn runtergehen und dann ist die Saison vorbei und dann ist eventuell sogar die Karriere gelaufen. Die Protection der Jets, also man kann sich jetzt bei unserer O-Line streiten, ob die schlecht ist, die der Jets ist nicht viel besser. Die vertrauen auf die Tatsache, dass Mikael Becton, der jetzt nicht mehr Tackle ist, sondern Guard, der seit 2 Jahren, ich glaube, 40 Snaps gespielt hat oder so, dann als Left Guard so super toll ist und das ist alles so arg auf Kante genäht. Also ich sehe das noch nicht, dass in Woche 12 das Quarterback-Duell auf Jets-Seite von Aaron Rodgers bestritten wird. Und bei Zach Wilson, der kann erzählen, was er von Aaron Rodgers gelernt hat und der kann erzählen, was er für ein toller Mentor ist und keine Ahnung was. Und Glaube ich nicht. Das Spiel, erstaunlicherweise, gewinnen die Dolphins.
Aber wenn ich danach gehen würde, dann würde das Spiel ja heißen Zach Wilson gegen Mike White.
Auch das würden die Dolphins gewinnen.
Okay, here we go. Weil ich meine, das, was du ja gerade gesagt hast, könnte man ja 1-1, man muss halt die Namen ändern, aber auch auf die Dolphins projizieren. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das die Saison mit Verletzungen ist.
Ja, aber Tua kann Jiu-Jitsu.
Tatsächlich,
wenn ein Verteidiger kommt, haut dann einfach um.
Na, kurzer Disclaimer dazu. Es gab auf Twitter, ich habe es im Radio auch gesagt, es gibt auf Twitter so eine Szene aus der Preseason, dass Tua jetzt tatsächlich, der bewegt sich anders, wenn er getroffen wird. Er rollt sich nach hinten weg, was deutlich sicherer ist als im Vergleich zum Vorjahr. Das ist tatsächlich
gegen die Jaguars war das, habe ich genau. Auch gesehen und habe ich dann gestern auch angesprochen.
Wundervoll. Dementsprechend, nach dem Spiel in New York müssen die Dolphins nicht so weit reisen. Sie können theoretisch einfach nach Washington weiterfahren. Das ist nicht allzu weit. Man muss gar nicht bis nach Miami fahren. Und dort, sag ich einfach, gewinnen die Dolphins in Washington gegen die Commanders. Commanders werden sie diese Saison noch heißen. Danach vielleicht wieder ein Rebranding, weil neue Owner-Gruppe. Aber ja, ich sehe die Commanders diese Saison nicht so wirklich kompetitiv und dementsprechend kann sein, dass vielleicht ein, zwei Spieler von dort auch noch getradet werden bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe hier einen Sieg der Dolphins. Tobi, hast du auch einen Sieg der Dolphins?
Ich habe auch einen Sieg der Dolphins. Die Commanders sind aus meiner Sicht einfach als gesamte Franchise eine so große Baustelle, als dass ich nicht sehe, dass sie das Spiel gewinnen können. Und ich sehe sie auch keine sonderlich erfolgreiche Saison spielen. Von daher, man wird abwarten müssen.
Micho?
Ja, sehe ich auch so. Die Washington Commanders werden ein relativ schlechtes Team sein, werden keine erfolgreiche Saison spielen. Deswegen ist das ein klares Trap-Game, das wir verlieren.
Alles klar, darauf habe ich gewartet. Damit sind wir in Woche 14 angekommen. Die Dolphins haben jetzt 3 Heimspiele in Folge gegen Titans, Jets und Cowboys. Fangen wir aber in Woche 14 gegen die Titans an. Tobias.
Ja, bitte.
Gewinnen die Dolphins das?
Die Dolphins werden dieses Spiel tatsächlich dann gewinnen gegen die Titans. Wer auch immer da bei den Titans der Quarterback sein wird, auch die Titans sehe ich noch nicht so weit, als dass sie große Möglichkeiten hätten, dieses Spiel zu gewinnen.
Okay.
Gerade in Miami nicht.
Micho?
Siegen wir. Also glaube ich tatsächlich auch. Da sind wir von der Qualität, selbst wenn wir mit Mike White spielen würden oder wenn wir mit Skylar Thompson zu dem Zeitpunkt spielen würden, glaube ich, dass wir tatsächlich gegen die Tennessee Titans noch gewinnen werden.
Ich glaube dort auch an einen Sieg. Und damit sind wir dann in Woche 15 angekommen. Das zweite Spiel gegen die New York Football Jets. Die heißen gar nicht Football Jets, das sind nur die Football Giants, weil es dort auch mal ein anderes Team gab, was Giants hieß. Micho, sweepen wir dann nach deiner...
Sweep, sweep,
sweep. Okay, die Antwort ist eindeutig. Ich glaube nicht, dass die Jets uns sweepen, dementsprechend sage ich, dass die Dolphins dort gewinnen. Tobi?
Irgendwann müssen wir immer wieder verlieren. Wir sweepen die Jets nicht und da wir in New York gewinnen, werden wir das Spiel leider verlieren. Also das habe ich irgendwie auf der Niederlagenseite.
Okay, danach ist schon Woche 16. Es geht in den Saisonendspurt. 3 Spiele noch. Die Dolphins spielen zu Hause gegen die Dallas This Is Our Season Cowboys. Und das Spiel gewinnen die Miami Dolphins. Ich glaube zwar, dass die Cowboys durchaus eine gute Saison spielen werden, aber ja, die Dolphins, 3 Heimspiele in Folge. Man ist auf einem 2-Sieg. Man muss siegen, um die Playoffs in Reichweite zu haben. Und ich glaube, dass die Dolphins dort gewinnen werden. Tobi?
Da gehe ich davon aus, dass die Dolphins tatsächlich dieses Spiel dann nicht siegreich gestalten werden. Wird aber ein ganz, ganz enges Spiel werden. Also das ist 1-2 Plays, die dieses Spiel entscheiden werden.
Alles klar. Micho, wie eng wird's für wen?
So eng, dass ich tatsächlich gedacht habe, soll ich doch mal einen Draw tippen? ich habe es wirklich überlegt. Münzwurf. Es ist tatsächlich ein Münzwurf. Und das tue ich jetzt auch mal eben. Und wir verlieren.
Okay. Alles klar. Damit sind wir in Woche 17 angekommen. Die Miami Dolphins spielen bei den Baltimore Ravens gegen Lamar Jackson. Und dort, Tobi, ist die Frage, 2 Spiele vor Schluss, gewinnen die Dolphins das oder nicht?
Also in Baltimore, ich habe schlimmste Albträume und Erfahrungen bei Spielen in Baltimore gemacht. Sehe ich tatsächlich eine Niederlage, ganz einfach, weil uns diese Punkt Ravens einfach nicht liegen und es wird schwierig.
Alles klar. Micho?
Ja, also die Ravens liegen uns überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass wir einen neuen Defensive Coordinator haben, dessen System greifen wird. Das heißt, dementsprechend heißt es wieder, lass versuchen, Lamar geht das Spiel gegen uns zu gewinnen. Das wird er nicht können und deswegen gewinnen wir das Spiel.
Wunderbar. Ich habe da tatsächlich eine Niederlage, weil ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Aber dann sind wir am letzten Spieltag angekommen. Die Buffalo Bills sind zu Gast. Dieses Jahr ist es ein bisschen umgekehrt. Ich denke, die NFL hat die beiden Fanlager damit ein bisschen beruhigen wollen, weil dann ist die Sonne nicht so stark für die armen Bills. Und in Woche 4 ist die Kälte nicht so schlimm für die Miami Dolphins. Dementsprechend Woche 18. Micho, Sieg oder Niederlage?
Also wäre es Buffalo, hätten wir ganz klare Niederlage. Ich glaube tatsächlich, dass Josh Allen wieder im Laufe der Saison zurück auf den Erdboden, auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Er wird im Laufe der Saison regelmäßig schlechter. Ich schätze unsere Defense tatsächlich als besser ein, obwohl die Defense der Buffalo Bills so hoch gelobt wird. Wird ein verdammt enges Spiel. Für uns geht's um viel. Wir schlagen die Bills.
Wunderbar. Ich habe auch hier einen Sieg gegen die Buffalo Bills. Und Tobi, was hast du?
Dann muss ich ja, weil es um nichts mehr geht, für eine bedeutungslose Niederlage tippen.
Wieso geht's um nichts mehr?
Weil beide dann schon durch sind.
So, hast du echt? So. Wie stehen denn die Dolphins bei dir?
Ich weiß nicht, bis jetzt müsste ich bei elf oder sowas sein, ne? 11-5.
Wieso ein Du. Was? Du kannst doch.
Also ich sehe sie nicht 12-5 gehen, eher 11-6.
Ich dachte, du zählst deinen eigenen Rekord zumindest mit.
Bist du denn wahnsinnig?
Also du weißt nicht, was erwarte ich von könnte. Was sag ich sonst vom Mann, der hier mit Zahlen immer um sich schmeißt, ne? Was erwarte ich von dem? Weiß ich also auch nicht.
1, 2, 3, 4. 5, 6, gerade mal zählen hier, 7, 8, 9.
Stellt euch jetzt am besten schöne Fahrstuhlmusik im Hintergrund vor, ja?
Ja, es müsste 11-6 sein.
Okay, 11-6. Micho?
Ja.
Okay.
Was soll ich sonst sagen? Wir haben 15 Spiele, das heißt, der Rekord ist 19-3 oder so, ne?
Herrgott, einmal mit Profis. 11-6 habe ich ja vorher schon gesagt. Und für jeden, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe das so getippt und am Ende gucke ich mir das so an und ich gucke mir so, weil ich mache das meistens auf Playoff Predictor. So heißt die Seite, wo man das machen kann. Und ich gucke mir da so die Tipps an, die ich so gemacht habe für die Dolphins. Klicke da so drauf. Record 11-6, Division 4-2, Conference 7-5. Ja, bei Week in Woche 10. Ja, okay. Und dann sehe ich Home Away. Dolphins Away 2-6, Dolphins Home 9-0. Also ich habe unbewusst alle Heimspiele als Sieg getippt. Unbewusst. So, das dann bin ich da nochmal durchgegangen und dachte mir so, okay, wir spielen die Broncos zu Hause, wir spielen die Giants, die Panthers, die Patriots, wir spielen die Raiders, die Titans, Jets, Cowboys und die Bills zu Hause. Das ist machbar. So, wir spielen halt die Ravens auswärts, wir spielen die Commanders auswärts, wir spielen die Jets und Patriots, logischerweise die Bills auswärts, aber auch die Chiefs sozusagen, weil das ist ein Heimspiel der Chiefs, wir spielen die Chargers und wir spielen die Eagles auswärts. Wir spielen also eigentlich alle stärkeren Gegner auswärts, die wir sowieso nur einmal spielen, und alle vermeintlich schwächeren zu Hause. Ich hoffe, dass ich das als ein etwas mehr als ein Vorteil erweise und wir tatsächlich eine krasse Heimserie starten können und einfach jedes Heimspiel gewinnen. Fände ich verrückt. Ist mir so aufgefallen, als ich das so gesehen habe. Aber schauen wir einfach mal, wie es am Ende der Saison so aussieht. Es kann auf jeden Fall passieren. Und ja, wenn was denkt ihr da draußen? Wie gehen die Dolphins aus dieser Saison raus? Mit was für einem Rekord? Und gewinnen die Dolphins alle Heimspiele oder nicht? Das ist die Frage, die ihr mir bitte beantworten sollt. Gut, bevor wir zu den Bold Prediction Hot Takes oder Season Predictions kommen, Tobi, du hast gerade mir noch mitgeteilt, dass wir zwei News nachschieben müssen. Dann schieb sie doch mal nach.
Die erste News betrifft unseren Wide Receiver hier, Cedric Wilson. Mit dem hat man sich gestern zusammengesetzt und den Vertrag einigermaßen neu aufgebaut und restrukturiert, dass man vom Cap-Space her, ich glaube, knapp 2 bis 3 Millionen einspart. Dass er überbezahlt war, war ja jedem mehr oder weniger bewusst oder bekannt. Man hat sich dann gestern, dachte ich noch, eventuell wegen Jonathan Taylor zusammengesetzt, um ein bisschen Capspace frei zu schaufeln. Er hat von seinem Grundgehalt 3 Millionen in Signing-Bonus umgewandelt und 2 Millionen seines Gehalts auf Incentives gelegt, sodass man insgesamt 3,5 Millionen an Cap für dieses Jahr einspart. Man hat ihm zusätzlich dazu auch noch ein Void hier hinten dran gehängt. Also er verzichtet in der Hinsicht jetzt nicht auf Geld, aber der Vertrag ist etwas mehr leistungsbezogen und kommt natürlich auch der Franchise entgegen, dass der Cap-Hit jetzt, ich glaube, von 8 Millionen, die er vorher hatte, auf 4,5 Millionen sinkt und man einfach mehr Platz hat. Das wäre die erste News. Und die zweite News, die kam jetzt gerade auf Twitter rein, alles das, was wir über den Tight End Spot eben gesagt haben, können wir in dem Sinne wieder rückgängig machen, weil aufgrund der Tatsache, dass Jalen Ramsey und unser Guard, wie heißt er, Robert Jones, auf der Injured Reserve Liste gelandet sind, mit eben dieser Return Designation, haben wir diese Plätze eben durch Perry Nickerson, wie ich das eben schon erwähnt habe, und Tyler Croft ausgefüllt. Das heißt, wir haben wieder 3 Tight Ends, wir haben mit Tyler Croft die Erfahrung in der NFL, wir haben die Red Zone Erfahrung und er wird uns mindestens 4 Spiele lang erhalten bleiben. Alles das, was wir eben über den Tight End Spot gesagt haben, naja, gut. Das schlägt uns die eigene Aktualität.
Ja, wunderbar. Folge im Eimer. Ja, können wir eigentlich Schluss machen. Micho, du hast gesagt, es gibt noch eine weitere News.
Ja, wir haben den Ex-Patriots-Guard Jason Hines zum Practice-Squad gesigned. Wir haben also was für die O-Line getan. Man muss dazu sagen, der hat die komplette letzte Saison auf IR verbracht und noch nie einen Snap gespielt. Weiß nicht, ob das die Verstärkung ist, aber dann schon vollständig, bitte.
Wunderbar. Schauen wir einfach mal, ob das was wird. Aber damit haben wir die News weiterhin noch abgeklopft. Wir sollten, ach ja, ich füge eine News Nummer 4 hinzu. Jetzt machen wir so einen Delayed News Block. Christian Wilkins, wir haben über Christian Wilkins gesprochen und die Vertragsverlängerung, die auf die nächste Offseason geschoben wird. Ebenso ist es mit Tua. Also die Dolphins werden nächste Offseason mit Tua über eine Vertragsverlängerung verhandeln. Ich denke, dort wird es jetzt einfach wirklich darauf ankommen, was die Saison passieren wird. Und da habe ich sehr, sehr viele Gedanken zu, die ich jetzt nicht teilen werde, weil dann sitzen wir hier noch 3 Stunden, weil das ein sehr, sehr ausführliches Thema ist. Aber gut, das soll gesagt
sein. Haben wir aber auch noch nie drüber gesprochen, oder?
War schon mal ein, zwei Mal.
Ah, nee, ich glaube noch nie. Tour und Vertragssituation und was. Naja, glaube ich, Tour war noch nie Thema.
Ja. Sollen wir die anderen Practice Squad Members, die wir bis jetzt kennen, auch noch mal einmal rund machen, wenn du schon Jason Hines ansprichst?
Jetzt, komm, Tobi, dann gib ihm.
Cornerback Ethan Bonner, Defensive End Randy Charlton, Tight End Tanner Connor, Linebacker Cameron Good, Defensive Tackle DeShaun Hand, Linebacker Alexander Johnson, Wide Receiver Braylon Johnson, Center Alama Uluave und eben Guard Jason Hines. Das sind die, die bis jetzt bekannt sind.
Wunderbar, danke dafür. Jetzt solltet ihr tatsächlich auf dem neuesten Stand sein, was den 30.08.22:01 betrifft. Und jetzt wird's heiß, weil wir zu den Hot Takes kommen oder zu den Bold Predictions. Es wird boldig, aber es, ein, zwei Sachen habe ich, die sind vielleicht gar nicht so boldig, aber so ein paar Predictions kann man ja mal raushauen. Also ich habe mir 5 aufgeschrieben. Jetzt schauen wir mal, wie viele wir insgesamt durchhauen. Wer von euch möchte denn mit seiner ersten starten oder mit seinen ersten 2 oder ersten 3?
Na komm, dann mache ich die erste, bevor wir uns hier alle kloppen. Es sei denn, Tobi sagt jetzt unbedingt, ja, ich möchte.
Da ich keine vorbereitet habe und das aus der Lameng mache, ist das völlig egal.
Okay. So Leute, jetzt jetzt hört doch mal zu hier. Also, mit was muss ich denn jetzt hier zusammenarbeiten? Der kann nicht seinen Rekord zählen, der bereitet sich nicht auf die Folge vor.
Hat sein Graf Zahlcape nicht an?
Du, also ich weiß schon. Also, ne, also das muss ich mir nicht länger bieten lassen hier. Aber Micho, jetzt mach weiter.
Okay. In Eingedenk einer alten Samstagsabends-TV-Show, ich wette das, nein, also ich sag tatsächlich, das ist meine Bold Prediction, dass von den Touchdowns, die wir machen, 80%, also ich rede nicht von den Special Teams Touchdowns, sondern von 80% der Touchdowns, die wir machen, ist entweder entweder ein Rushing-Touchdown oder das Play vor dem Touchdown ist ein Run-Play. Bei 80% der Touchdowns. Das heißt, ist ein Rushing-Touchdown oder aber das Play, was direkt davor ist, ist ein Run-Play.
Also ich hätte jetzt gelacht, wenn du gesagt hättest, es ist entweder ein Rushing-Touchdown oder ein Passing-Touchdown.
Ja, ja.
Was sagt der sich nicht vorbereitet hat? Hä?
Für meine Boldigkeit brauche ich keine Vorbereitung, das bin ich die ganze Zeit.
Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich, vielleicht kann ich die auch kurz erklären, das ist relativ viel. Ich glaube aber, dass Mike McDaniel ein Coach ist, der tatsächlich, wo die Plays sehr viel ineinander greifen, wo sich auch die Playstruktur innerhalb von so einem Drive halt eben aufbauen wird. Wir haben so viele Running Backs, wir wollen auch mehr über das Running Game kommen. Er war Run-Game-Coordinator, das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Run-Heavy werden oder sowas, werden wir glaube ich nicht, aber ich glaube, dass viele Run-Games von uns halt eben Vorbereitung sind für entscheidende Passspiele, auch für entscheidende Big-Plays dementsprechend, und daher komme ich auf diese extrem hohe Quote.
Okay, cool. Ich bin etwas profaner vorgegangen, werde aber auch mit einer etwas gewagteren und sehr positiven Geschichte starten für die Dolphins. Wir haben über den Pass Rush gesprochen und ich glaube, dass Bradley Chubb durch Vic Fangio wieder ein bisschen mehr auftaut und auch Jalen Phillips seine Erfolgsgeschichte weiterschreibt. Ich glaube, dass die beiden jeweils 12 oder mehr Sacks die Saison haben werden. Und ist vielleicht auch bedingt dadurch, dass wir zum Teil gegen nicht die stärksten O-Lines spielen, das muss man vielleicht auch sagen, aber das halte ich für durchaus möglich. Und ja, das ist meine erste Bold Prediction. Tobi, was ist denn deine erste Bold Prediction?
Weil ich es ja nicht vorbereitet habe, mache ich jetzt gleich 2 auf einmal. Ich darf in der ersten Runde das letzte, also in der zweiten Runde das erste, hat beides mit Raheem Mostert zu tun. Erstens, wir werden dieses Jahr mal wieder einen 1.000-Yards-Rusher bei den Miami Dolphins haben. Das wird Raheem Mostert sein und letztes Jahr 891 Yards, dieses Jahr mehr. Und Raheem Mostert wird der Spieler sein, der in der Offense der Miami Dolphins die meisten Touchdowns erzielt. Zum Vergleich, letztes Jahr Waddle 8, Mostert 3. Dieses Jahr erwarte ich Raheem Mostert da vorne.
Okay, interessant. Da bin ich gespannt. Weil ich hatte überlegt, ob ich einen von denen auch mit reinnehme. Ich wäre tatsächlich aber bei A-Chain gewesen. Aber bin gespannt. Micho, was ist denn deine zweite?
Oh, betrifft die Defense, betrifft im Grunde genommen eigentlich Vic Fangio, weil er ja das neue Defense-Mastermind bei uns ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir im Durchschnitt weniger als 3 Big Plays pro Spiel gegen uns bekommen. Vielleicht zur Erinnerung, Big Play ist ein Run über 10 Yards oder ein Pass Play über 20 Yards. Das heißt, dass wir im Durchschnitt weniger als 3 von denen pro Spiel kassieren. Bold, aber machbar.
Ja, also da bin ich gespannt. Also, das wird wild. Aber dann komme ich mit meiner zweiten Prediction und das ist so ein bisschen Hoffnung. Das ist so ein bisschen auch mit einem weinenden Auge. Meine zweite Prediction ist, dass Tua die ganze Saison durchspielt. Ja, also es sei denn, wir sind in Woche 18 safe. Oh, das ist
nicht unrealistisch. Entschuldigung.
Wow. Na, ich habe nicht Terran Armstead gesagt. Da ist die Service Size noch nicht so groß. Also bei Tour. Ich wünsche es dem Jungen einfach so sehr, dass ich da jetzt eine Prediction ausgemacht habe. Weil er legt so viel Arbeit da rein. Viele Spieler liegen viel Arbeit da rein. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass da nochmal dieses gewisse Extra ist, einfach aufgrund seiner Gesundheit. Und ich hoffe, dass das einfach ein Thema wird. Und dann mache ich gleich die dritte hinterher. Die hat mit der Offensive Line zu tun und ich bete und ich sage, dass die Dolphins in der kommenden Saison weniger Sacks als im Vorjahr kassieren. Ja, das waren im letzten Jahr, ich glaube, 35 Stück, die wir kassiert haben. Oder waren es, ich glaube, es waren mehr. Ich glaube, ich habe die falsche Zahl mir nicht rausgesucht. Nichtsdestotrotz, ich sage, dass die Dolphins weniger kassieren und ich vertraue blind auf den Talk von unserem Front Office, dass sie irgendwas sehen, was wir nicht sehen. Da vertraue ich jetzt drauf. Dementsprechend Dolphins erlassen weniger Sex zu. Micho, deine Nummer 3.
Ja, meine Nummer 3 betrifft wieder die Offense. Das betrifft unser Running Back Room. Und tatsächlich, wir haben ja ein Running Back Committee. Ich glaube aber, dass dieser komplette Running Back Room am Ende der Saison mehr Pass-Catching-Yards als Rushing-Yards auf dem Konto haben wird.
Ja, ich mag's. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das ist nicht wirklich unrealistisch, weil da können einige Big Plays draus entstehen. Aber ich bin gespannt, wie Mike McDaniel dieses Jahr das Run-Game aufsetzen wird. Schauen wir mal. Aber coole, also ich mag die Predictions. Die sind nochmal irgendwie anders als die letzten Jahre, Micho. Gefällt mir sehr.
Diesmal bin ich ausnahmsweise mal vorbereitet, oder wie war das?
Tobi, was ist denn bei dir da noch so auf dem Zettel?
Also ich habe mich wieder auf die Defense Seite bezogen. Es ist jetzt auf der einen Seite nicht ganz so bold, weil dass wir nochmal eine Saison haben werden, gerade auch unter Vic Fangio, wo es in der gesamten Saison 8 Interceptions gibt, halte ich dann doch eher für etwas weniger bold. Ich sage aber, Xavier Howard wird in der kommenden Saison mehr Interceptions fangen als die Dolphins in der letzten Saison zusammen. Das wäre also
mehr als 8.
Mehr als 8. Also ich sehe den gerade auch dann, wenn Jalen Ramsey dann wiederkommt, als sehr gestärkt und ich gehe davon aus, dass er die 10 kratzt.
Wunderbar. Möchtest du mit einer vierten noch weitermachen?
Die vierte tatsächlich hat damit zu tun, mit ganz, 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 ganz viel Hoffnung. ich gehe davon aus, dass Connor Williams nach Woche 8 nicht mehr Starting Center der Miami Dolphins ist. Und was nicht mit Verletzungen zu tun hat.
Nach Woche 8?
Nach Woche 8.
Warum nach Woche 8?
Trade Deadline ist 31.10., glaube ich, ne?
Ah, okay.
Da sind
und du sagst, dass wir wen holen.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch wen holen. Und wenn ich sage 31.10., dann werden wir beim Deutschlandspiel in Kansas City dann einen neuen Starting Center erleben.
Alles klar, da bin ich Woche gespannt. 9. Nice. Schauen wir einfach mal. Micho, hast du noch weitere
Bold Predictions? Ja, eine Bold Prediction habe ich tatsächlich noch. Die betrifft einen einzelnen Spieler. Einen Spieler, von dem ich hoffe, dass er so eine Art Breakout-Saison diese Saison hat, nämlich Channing Tindall. Und ich behaupte, dass Channing Tindall insgesamt mehr Pass-Rush-Snaps und mehr, ja, nicht nur Pass-Rush-Snaps, sondern generell in Passing-Downs mehr Snaps haben wird als Jerome Baker. Also in klaren Situationen. Ja.
Oh, da bin ich gespannt. Oh, okay. Interessant. Sehe ich noch nicht, aber ja, das wäre dann wirklich ein großer Breakout. Ja. So. Dann komme ich mit meiner Nummer 4. Ich habe 5, dementsprechend mache ich jetzt einfach 2. Ich glaube, dass unsere Running Backs, und das greift so ein bisschen in deine Nummer 3 mit rein, Micho. Und zwar habe ich auf meinem Zettel hier stehen, dass die Dolphins Running Backs mehr als 75 Receptions haben werden. Die hatten im letzten Jahr 58. Ich glaube, dass das, wir können auch sagen, mehr als 78. Haben wir 20 nochmal oben drauf. Ich glaube einfach, dass das auch mit unserem schwachen Tight End Room zusammenhängt und das wird auf jeden Fall eine signifikante Sache werden, glaube ich, bei uns im allgemeinen Spiel. Slants und so weiter auf Running Backs. Haben wir in der Preseason einige gesehen und ich glaube, dass das nochmal deutlich zu nehmen wird. Und meine Nummer 5 ist, es ist nicht bold, aber es ist so eine Hoffnung. Also es ist ein bisschen bold, es ist aber so eine Hoffnung. Und zwar, die Dolphins gewinnen ein Playoff-Spiel.
Wie war das mit, es sollte realistisch bleiben?
Ja, ich schauen wir mal. Es wird spannend. Aber damit habe ich all meine Bold Predictions rausgehauen. Tobi, hast du noch eine oder hast du keine mehr?
Ich wollte noch eine an Cedric Wilson tatsächlich anknüpfen. Mindestens 400 Yards Receptions, mindestens 4 Touchdowns. Also von dem jungen Mann erwarte ich in dieser Saison tatsächlich sowas wie ein Dolphins-Breakout, in Anführungszeichen.
Okay.
Dass er sich zur klaren Nummer 3 rauskristallisiert.
Nice. Oh, also würde uns alle freuen, denke ich mal. Aber dementsprechend, was haltet ihr von unseren Bold Predictions da draußen? Und was für Bold Predictions habt ihr so? Lasst es uns wissen, haut es einfach in die Kommentare auf YouTube oder bei Spotify oder sonst wo. Ihr könnt uns ja überall eigentlich da erreichen. So, jetzt haben wir alle schon wieder durch. Mensch, jetzt, wo wir zu dritt sind, wir laufen in die Nähe der 2 Stunden, haben sie noch nicht erreicht. Gibt es so etwas, worüber einer von euch reden möchte?
Ich glaube, wir sind dann mit den News und mit allem dem, was dann noch kommt, was Dolphins-spezifisch ist, durch.
Ich glaube es tatsächlich auch. Ich habe noch mal auf Twitter geguckt, da gibt's nichts. Für die neue Saison, wenn ihr irgendwas habt, was ihr wollt, oder also was ihr an neuen Formaten möchtet, oder wenn ihr sagt, boah, das fände ich mal cool, dies fände ich mal cool. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht geschafft, die Reaction von Twitch zusammenzuschneiden, dass ich nur die Dolphins Reaction drin habe, dass wir die noch auf YouTube hochladen können. Das können wir vielleicht noch machen. Aber insgesamt, sagt uns einfach, wenn ihr Bock auf neue Formate habt oder wenn ihr da Ideen, Wünsche habt, haut's raus, dann können wir darauf reagieren und können einfach mal was Neues versuchen oder machen. Aber dann, wenn von euch kann aber was zu sagen hat, wovon ich jetzt gerade ausgehe, mache ich die Sache wieder rund. Oh, ich freue mich richtig. Wir stehen kurz vor der Saison. Richtig, richtig cool. Richtig Bock wieder. Auch wenn es mit einem kleinen Dip losgehen wird, meiner Meinung nach. Aber das soll die Saison nicht trüben. Es geht wieder los. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder auf Patreon tun oder ihr folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt. Oder zum Beispiel auch auf YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Ihr könnt überall auch einen Daumen da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt den Podcast bewerten, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Ihr könnt uns auch auf Spotify auf die Fragen antworten oder allgemein einfach etwas zum Podcast schreiben. Und ja, wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr Themen habt. Wir freuen uns über alles, glaube ich, also fast alles. Wilde Trade-Angebote von den Colts brauche ich zwar jetzt nicht mehr, aber gut, das soll hinter uns gewesen sein. Erstmal bis zur Trade-Deadline, Tobi hat es angesprochen, ist noch ein bisschen Zeit, aber davon sollen wir uns jetzt erstmal nicht ärgern lassen. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned, ein Fans up.